Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen über Sporternährung und wir haben heute Robert Gorgos zu Gast von Ministry of Nutrition oder auch neu MON Sports, wenn ich es richtig gesagt habe. Nicken einmal, gut, danke. Ein Ernährungsdiplomwissenschaftler in der höchsten Liga des Radsports unterwegs, auch im Fußball. Wir sprechen heute über Kohlenhydratversorgungsstrategien während des Trainings, während des Wettkampfs. Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt, die gehen wir heute durch. Bevor wir das machen, dann wünsche ich einmal einen schönen guten Tag. Hallo, willkommen Robert, schön, dass du hier bist.
Hallo Lukas, freut mich.
Genau, du bist unser Experte hier für Ernährung. Dazu einmal die Frage: Ernährungsdiplomwissenschaftler, jetzt nicht mehr aktuell auf den neuesten Packungen von MON, sonst früher hinten hast du mich immer angegrinst. Wie bist du da hingekommen? Also wie kommt man denn zu dem Punkt, dass man irgendwann sagt, ich habe hier ein Kohlenhydratprodukt und die Leute finden es gut? Wie ist das denn entstanden eigentlich?
Ja, also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Also ich habe natürlich durch meine Arbeit Zugang und zu allen möglichen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch weltweit im Prinzip. Und irgendwie war nie das Ding dabei.
Hast du gesagt, reicht mir nicht.
Das reicht mir nicht. Oder mit anderen Worten, ich wollte ein Produkt haben, das ich selbst, also ich bin selbst noch aktiv als Radsportler, dass ich selbst jeden Tag bis zum Ende meines Lebens ohne irgendwelche Einbußen meiner Gesundheit nehmen kann. Und da geht es irgendwo auch um Zahngesundheit, da geht es um Mikrobiom, also Darmflora, und irgendwie war ich nie so richtig zufrieden und das war so die Grundidee, also möglichst Produkte zu machen, wo nichts drin ist, was ich nicht wirklich brauche und was auch nicht einen Leistungsvorteil bringt, und es sollte auch nichts drin sein, was ich irgendwie möglicherweise eben einen Schaden anrichtet, und das habe ich irgendwie nie gefunden. Und so ist das erste Produkt entstanden. Das war damals tatsächlich Fast und Slow Carb.
Okay, also du hast dann, was waren so deine Kriterien, wo du sagtest, das habe ich noch nicht, das brauche ich neu?
Also, also ich wollte keine künstlichen Aromastoffe drin haben. Ich wollte keine Süßstoffe drin haben. Ich wollte möglichst wenig Zitronensäure drin haben. Thema pH-Wert, Zahngesundheit. Und ich wollte eine Mischung haben, die also sowohl für lockeres Training funktioniert und wiederum eine andere Mischung, die dann für intensives oder HIIT-Training funktioniert, die auch im Wettkampf Sinn macht. Und das waren so die Grundkriterien. Häufig hat man ja Produkte, die, also wo ein Kohlenhydratpulver für alles im Prinzip da ist.
Das Wunderwerkzeug für alles.
Genau, und das war mir ein bisschen zu wenig. Und so ist das entstanden und nach gewachsen. Aber die Grundidee war immer, so viel wie nötig und so wenig wie unnötig sozusagen.
Ja, das ist schon ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, sagst Slow Carb und Fast Carb war zuerst da.
Genau.
Slow Carb finde ich total spannend. Für die Leute da draußen, also wir reden gerade von den MON Sports Produkten, gibt es Kohlenhydratzusammensetzungen für euer Training zu Hause, für auch eure Wettkämpfe zu Hause? Wir gehen gleich durch, was wann relevant sein könnte. Das Ganze kann man auch online, das finde ich ganz cool bei euch, auf eurem MON Carb Calculator, nenne ich ihn mal, durchrechnen lassen. Was habe ich vor und was brauche ich dafür? Ich nehme jetzt mal hier so eine, das ist wahrscheinlich richtig schön rascheln jetzt hier so für unsere Zuschauer, schön auf die Ohren. Ich nehme jetzt mal so ein Slow Carb Produkt hier in die Hand. Kirschgeschmack. Ich lese jetzt hier hinten drauf, und das ist das Ding, was ich mit dir besprechen wollen würde. Isomaltulose, das habe ich bei den anderen nicht gelesen, beziehungsweise Markenname Palatinose. Und das ist das große Ding von Slow Carb. Erzähl uns mal, warum ist das hier drin?
Also Palatinose ist ein spezieller Zucker, der von unseren Darmbakterien nur sehr langsam aufgespalten wird und dementsprechend langsam übergeht von Darm zu Blut, also auch langsam als Energie zur Verfügung steht. Kaum zu einem Blutzuckeranstieg führt, weil eben nur eine begrenzte Menge pro Zeit überhaupt ankommt und demzufolge auch eine geringe Insulinantwort zur Folge hat. Und die Grundidee ist, wenn ich das Training beginne, möglichst ein Lit-Training, also ein sehr ruhiges Training, möchte ich ja den Fettstoffwechsel trainieren und ich will möglichst wenig Einflüsse zumindest über die Ernährung haben. Ich will also auf jeden Fall keine Dinge haben im Hormonstoffwechsel, die möglicherweise den Erfolg des Trainings irgendwie beeinflussen könnten.
Genau.
Also man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, ich bereite das Training schon mal vor mit einem Frühstück oder Essen davor.
Das solltet ihr sowieso machen.
Ja. das jetzt vielleicht nicht aus Cornflakes und Orangensaft besteht. Mhm. Und oder wenn ich nachmittags starte aus einer Limonade oder so, also schnell verfügbaren Kohlenhydraten, das möchte ich eher vermeiden, weil das natürlich hormonell schon eine Auswirkung hat und den Körper eher vorbereitet auf, ja, gib schnell Energie her und gib schnell Energie ab, und das möchte ich ja da gerade nicht. Und in der ersten Phase des Trainings ist eben zugeführtes Getränk ähnlich zu sehen. Also wir haben hormonell noch nicht den optimalen Stoffwechsel, das heißt beispielsweise Noradrenalin ist noch nicht so richtig angekurbelt und möglicherweise ist Insulin eben noch da oder dominant.
Ja.
Ist immer da, aber dominant, und das möchte ich vermeiden. Und deswegen würde ich empfehlen, zum Beispiel so ein Produkt in der ersten Phase eines ruhig intensiven Trainings, also Lit-Trainings zu nutzen, um da eben einen möglichst guten Effekt auf den Fettstoffwechsel zu haben. Genau. Trotzdem die Energie zuzuführen, weil wir trotzdem, also vor allem bei gut leistungsfähigen Sportlern, eben auch einen entsprechenden Energieumsatz haben und eben da nicht so stark in ein Energiedefizit zu kommen. Im zweiten Teil eines Trainings könnte man dann durchaus auch schneller verfügbare oder energiedichtere Nahrung zuführen. Da kann man sich auch mal im Café einen Stopp einlegen und Kuchen essen und das so.
Aber, oh, da höre ich gerne zu.
Aber so die Grundidee ist, also wir schauen uns das Training an, wie kann ich das möglichst effizient gestalten, und da gehört natürlich einmal das, was habe ich am Tag vorher gemacht, wer habe ich mich da verpflegt, was mache ich am Tag selbst, wie verpflege ich mich vor dem Training, währenddessen, danach, und das sind alles Dinge, die einfach wichtig sind und natürlich vielleicht jetzt nicht bei einem Training einen Effekt haben, aber im Trainingsprozess über Wochen, Monate, möglicherweise Jahre, ja, hier und da ein paar Prozent eben dann doch einen großen Effekt haben in Summe.
Genau, wir haben ja auch schon relativ häufig, Lennart und ich, über Trainingseffekte gesprochen, über Low-Intensity-Training im Sinne von, ich sage mal, primär im Vordergrund stehende Stoffwechselprozesse, insbesondere jetzt Fettstoffwechsel mal zusammengefasst als Parameter. Und du hast gerade schon gesagt, Insulinantwort dann etwas reduzierter oder nicht so im Vordergrund stehend. Insulin, das ist ja auch eine Frage gleich. Insulin hemmt zum Teil Fettstoffwechsel oder Fettoxidationsaktivitäten. Genauere Hintergründe, man könnte es mal ganz kurz anreißen. Ich glaube noch irgendwie zu meinen reduziert hormonsensitive Lipase, also entsprechend weniger Aufspaltung von Fetten letztendlich, die dann zur Energiegewinnung zur Verfügung stehen. Das heißt, auch Leute, für euch zu Hause, habe ich auch schon häufiger mal den Satz gehört, reduziert, also setzt es nicht auf null, oder korrigiere mich jetzt gerne, weil viele haben das Gefühl und denken auch mal, es wäre zum Teil, und das kannst du jetzt gerne vielleicht mit der Antwort auch so ein bisschen mal die Sorge davon nehmen, es wäre wünschenswert, so wenig wie möglich bei meinem Training, auch wenn es Lit-Training ist, zu essen, im Sinne von 5 Stunden, ich muss gar nichts essen, das ist ja ein super Training, zu ich muss auf einmal richtig viel essen, weil ich merke, ich habe ich stehe kurz vor dem Hungerast, und wenn ich das nicht muss, also 5 Stunden ohne Essen, dann habe ich gute Form. Also das ist auch so das Ding, was wir früher hatten. Sind wir weit von weg? Reduziert es auf null die Fettoxidation, wenn Insulin im Vordergrund steht?
Nee, wie du sagst, also es ist ja immer reduziert und nicht ersetzt oder so. Also ist nicht komplett stopp. Wir haben ja beim Sportler ohnehin immer eine gute Insulinempfindlichkeit. Das heißt, bei einer entsprechenden Kohlenhydratzufuhr antwortet der Ausdauerathlet nicht mit der gleichen Insulinantwort wie jetzt jemand, der vielleicht auch mehr Körperfett hat, der überhaupt nicht trainiert ist. Also das muss man einmal sehen. Und man kann natürlich auch über die Art der zugeführten Energie einen Unterschied machen. Und genau das passiert hier. Also ich kann dann zum Beispiel beim Frühstück hergehen und sagen, ich starte eben nicht nüchtern, weil das in einer totalen Stressreaktion im Training führt, also mit einem massiven Stresshormonanstieg, den ich ja vielleicht beim Lit-Training eben nicht so haben möchte. Und mache das Frühstück dann zum Beispiel etwas proteinbetonter, füge ein paar leicht verdauliche Fette hinzu.
Ja.
Und trotzdem auch ein paar Kohlenhydrate, aber eben dann nicht den Orangensaft und die Cornflakes, sondern vielleicht Haferflocken oder Sauerteigbrot, nur als Beispiel. Und führe eben dann auch während des Trainings Energie zu, um diese Stressantwort nicht zu hoch werden zu lassen. Also Energiedefizit für den Körper oder massives Energiedefizit bedeutet immer Stress, ich glaube ganz vereinfacht gesagt, und bedeutet in dem Fall dann auch einen massiven Anstieg zum Beispiel von Cortisol. Was langfristig natürlich für die Trainingsanpassung und den Trainingsfortschritt bei eigentlichem Training, das sich ganz easy anfühlen soll, nicht ideal ist.
Ja.
Und so baut sich das eigentlich so zusammen. Also wir wollen den Stoffwechsel nicht behindern, wollen gleichzeitig nicht zu viel Stress im Körper haben beim eigentlich erholsamen Training. Mhm. Wollen möglichst viel daraus ziehen. Also vielleicht, dass eben auch 3 Stunden was bringt und nicht diese ganz langen Einheiten sein müssen, die viele einfach nicht zeitlich hinbekommen.
Ja.
Und so baut sich das zusammen. Also ich würde mich immer verpflegen, auch bei einem ruhigen Training. Wir können das ja auch ausrechnen. Also wir sehen ja, wie groß der Energieumsatz ist. Und wenn ich ihm gar nichts zuführe, dann nur als Beispiel kommt eben danach der Heißhunger. Der Körper ist immer bestrebt, das Ausgangsniveau wiederherzustellen. Und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs und danach bin ich nur noch am Essen.
Du beschreibst mein ganzes Training 2015, sehr gut.
Und das, glaube ich, kann man sich auch gut zusammenreimen. Das ist dann wiederum auch für die Anpassung, Erholung nach dem Training nicht ideal. Also ich versuche einfach konstant Energie zuzuführen, dann vielleicht die Qualität in den Mahlzeiten danach entsprechend zu verbessern und habe dann im Sinne des ganzen Prozesses einfach viel mehr richtig gemacht als im Beispiel 2015.
Ja. Genau.
Also wo ich vielleicht mit einem zu wenig Frühstück starte, mich dann irgendwie durchhungere durch die Einheit und danach einfach mega Hunger habe und dann vielleicht auch weniger qualitative Nahrung zu mir nehme und das im Prinzip für den Rest des Tages. Und ich glaube, das braucht man nicht analysieren, dass das für die Gesundheit und für die Anpassung nicht optimal ist, liegt auf der Hand. Und
ja, genau.
So ist einfach, also immer verpflegen, auch das ruhige Training. Wenn ich jetzt eine Stunde KB fahre oder Z0, dann muss ich mich natürlich nicht verpflegen. Dann habe ich auch keinen Verbrauch oder kaum einen Verbrauch. Aber alles, was in Richtung Training geht und wo ich auch einen Reiz habe, sollte ich meiner Meinung nach immer verpflegen.
Ein sehr, sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall, das schon mal gut gehört zu haben. Okay, sehr cool. Das war jetzt zu Slow Carb und dann klingt ja Fast Carb so ein bisschen gegenteilig davon. Was ist denn jetzt bei Fast Carb dann drin und warum ist das jetzt auf einmal, ich sag mal, weniger wichtig, dass wir jetzt den Insulinspiegel vielleicht dann etwas reduzieren? Also was ist erstmal bei Fast Carb anders als bei Slow Carb?
Also im Fast Carb haben wir die klassische 2:1 Mischung,
ja,
also Glucose zu Fructose, also eine Kombi aus Maltodextrin und Fructose aus freier Fructose, aber auch aus echter Frucht. Auch Unterschied zu vielen anderen Produkten, wo eben dann Aromastoffe oder Farbstoffe drin sind. Die Farbe im Fast Carb kommt tatsächlich von den Himbeeren und nicht durch Farbstoffe. Also Fructose aus den Himbeeren und aus freier Fructose und eben Maltodextrin. Und wir wollen ja hier zum Beispiel in einem HIIT-Training, also in einem hochintensiven Training, den Kohlenhydratstoffwechsel forcieren und trainieren. Und der Körper braucht eben leicht verfügbare Kohlenhydrate, die schnell verdaulich sind, die ich auch, die schnell sozusagen Übertritt Darm-Blut, also die schnelle Energie liefern, wo die Energie schnell zur Muskelzelle rangeschafft wird und möglicherweise im Vergleich zum Slow Carb auch mehr auf einmal kommt. Also ich will also verschiedene Darmtransporter nutzen, also in dem Fall GLUT1 und GLUT4.
Genau.
Und will also hergehen und beide nutzen, um pro Zeiteinheit, also zum Beispiel pro Stunde, bis zu 90 oder sogar mehr Gramm Kohlenhydrate aufnehmen zu können.
Genau, ich erinnere mich noch an Jürgen Trupps Schema mit 1 Gramm pro Minute im Bereich dann Maltodextrin-Kombination und dann nehmen wir den anderen SGLT1-Transporter, glaube ich, im Dünndarm, Leute, da sind wir gerade, also nach Magen in Darm überführt und dann haben wir nochmal 0,5, machen wir es einfach die Rechnung einfach, 0,5 Gramm pro Minute, ergänzt zusammen sind dann 1,5 Gramm pro Minute oder auch 90 Gramm pro Stunde, genau.
Ja, und also wenn ich das regelmäßig trainiere, also dieses Train the Gut sozusagen, wie man heute sagt, dann funktioniert das dann auch, wenn wirklich Leistung gefragt ist, also zum Beispiel im Wettkampf. Und ich glaube, was nicht funktioniert, ist, wenn man das nie macht, vielleicht auch immer low trainiert, also kaum Energie zuführt und dann versucht, im Wettkampf an diese 90 oder mehr sogar ranzukommen, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist die Grundidee. Also ich habe deutliche Unterschiede im Training. Also ich polarisiere das Training. Ich fahre entweder wirklich easy oder fahre schnell oder sehr schnell und habe entsprechend das richtige Produkt dabei. Und der Körper merkt das auch. Also einmal forciert er eben alle Aktivitäten, die irgendwie den Fettstoffwechsel begünstigen. Und auf der anderen Seite forciert er die Aktivitäten, die den Kohlenhydratstoffwechsel begünstigen. Würde dann auch aus meiner Sicht heißen, ich bereite das Training entsprechend auch wieder vor. Also es macht keinen Sinn, ein Training in diesem Bereich, also in einem intensiven Bereich zu machen, wenn ich mich eben schlecht verpflegt habe, eben auch davor oder vielleicht auch am Tag zuvor, sondern ich versuche wirklich hier mit gut gefüllten Glykogenspeichern zu starten.
Ja, genau.
Vielleicht auch schon das auszuprobieren, was ich dann im Wettkampf zu mir nehmen möchte, also auch vorher, und dann im Training entsprechend zu verpflegen. Und ja.
Ja, wir hatten schon gerade mit Lennart im Nebenraum so ein bisschen Vorgespräch gehabt und da haben wir schon analysiert, was wir damals in unserem Training schon alle falsch gemacht haben. Und wie du gerade schon sagtest, wir können halt genau das. Also erst einmal HIIT-Training haben wir auch schon mehrfach hier besprochen. Hoher Energie-Output ist gefordert, sonst kriegen wir die Sauerstoffaufnahme gar nicht auf das Level, was wir eigentlich haben wollen. Also eine, ich sag mal, 90% VO2-Max-Orientierung, das bedarf erstmal viel Energie-Output. Ich werfe jetzt einmal 400 Watt in den Raum und eine 400 Watt, die will erstmal irgendwie auch erbracht werden. Und wenn sie nicht primär aerob-oxidativ über Slow-Twitch-Fasern erbracht wird, und das ist bei uns wenigen wohl der Fall, dann muss es halt über die Schnellzuckenden gehen und die futtern halt ohne Ende Kohlenhydrate. Und wenn du die halt nicht zuführst und Glykogen auch nicht vorhanden ist und auch keine externe Kohlenhydrate zuführst, dann erbringst du die Leistung nicht. Und wenn du das nicht erbringst, dann verfehlst du das Trainingsziel. Plus, du hast es gerade schon erwähnt, super interessanter Punkt, trainiere auch schon, was du im Wettkampf dich verpflegen möchtest. Also du hast irgendwie eine Produktstrategie. Das ist nämlich so ein Beispiel, was ich auch viele Athleten schon mal gesagt hatte. Ich nenne es jetzt mal salopp auch gerne mal so ein Triathlon-Ironman-Problem. Ich habe dann 3 Einheiten am Tag. Das heißt, ich habe mal zwischendurch auch kleine Pausen. Das heißt, dort kann ich mich verpflegen und das machen die meisten auch. Was dann viele nicht mehr machen, ist auf einmal das Verpflegen auf dem Bike oder beim Laufen und so weiter. Und dann kommen sie dann, sagen ja auch immer so, ja, ich will meinen Fettstoffwechsel ja nicht minimieren. Und dann kommen sie auf einmal in den Wettkampf, wissen aber dann, ah ja, guck mal, da gibt's ja diese 90 Gramm, die muss ich da irgendwie zuführen. Und hauen sich dann das Zeug in die Flaschen und bereiten sich dann vor und haben dann nie trainiert, diese 90 Gramm oder gar mehr aufzunehmen und wundern sich, dass auch alle das Dixie nehmen müssen. Die stehen nicht ohne Grund am Streckenrand. Das heißt, du sagst auch, genau, nutzt einfach den Bereich auch innerhalb des Trainings, um auch trainingswirksam deine Kohlenhydrataufnahme zu trainieren. Und das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt, den du gerade genannt hattest. Was können wir denn mit Fast Carb, wir können mal mit Zahlen um uns werfen, wir hatten vorhin schon mal Slow Carb erwähnt, beginnen wir damit, pro Stunde, wie viel kriegen wir damit rein?
Beim Slow Carb ist es tatsächlich begrenzt, also die Isomaltulose oder Palatinose ist einfach, da muss ich handle with care sozusagen. Also da darf
kann ich aus Erfahrung auch sagen.
Da darf man nicht übertreiben, also ich würde sagen 40 Gramm pro Stunde, später dann ergänzt, zum Beispiel durch ein energiereicheres Produkt, also Power Carb zum Beispiel, Gels oder Riegel. Also im zweiten Teil, zum Beispiel in einer 3-Stunden-Einheit, ist eben dieser Insulineffekt zu vernachlässigen.
Dann ist auch Adrenalin ein bisschen angeregter.
Genau. Also da spielt das keine Rolle mehr. Und dann sollte ich eben auch das Energiedefizit gering halten, um eben die vorher beschriebenen Heißhunger-Geschichten nach dem Training eben zu minimieren und da eher qualitativ gutes Essen zu mir zu nehmen. Beim Fast Carb würde ich auf jeden Fall auf 90 Gramm gehen.
Okay,
oder könnte man sicher auf 90 Gramm gehen. Also da haben wir ja diese 60 und 30 Gramm im Prinzip. Ich kann das natürlich auch beliebig kombinieren mit anderen Produkten. Ich persönlich mache das dann so, dass ich mir spezielle Trainings raussuche, wo ich eben auf diese 90 Gramm gehe und so im klassischen Fall im Training so irgendwo im Bereich 70, 80 Gramm unterwegs bin. Also man muss jetzt ja nicht jedes Training zu einem Train the Gut machen.
Genau.
Man kann auch durchaus mal Wasser trinken zwischendurch. Ist ja auch eine Frage, an was komme ich? Ich habe ja nicht ein Verpflegungsfahrzeug dabei, sondern fülle vielleicht die Flasche eben auch mit Wasser auf und ergänze es dann mit anderen Produkten, zum Beispiel den Gels.
Genau.
Und also so, ich glaube nicht, dass man jetzt aufs Gramm genau sich im Training verpflegen muss oder immer verpflegen muss, aber das ist so die Idee. Also 40, 50 Gramm im ersten Teil einer Fettstoffwechseleinheit, später etwas mehr. Da kann man sicher auch ein paar Proteine und Fette zuführen. Und im intensiven Training dann 70, 80 oder mehr Gramm und das dann ohne Fett und Protein.
Okay.
So würde ich es machen.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Orientierung. Das heißt, ich sag mal, jetzt eines der häufigsten Trainingseinheiten, 2 bis 3 Stunden Lit, lockeres Training. Wir beginnen mit unserem Slow Carb auf der ersten Stunde und führen dann entweder Power Carb in der zweiten dazu, sagst du, also auf 60 Gramm.
Dosiert. Zum Beispiel, ja.
Genau.
Essen Riegel dazu.
Genau, oder kombinieren das entsprechend nochmal, genau. Okay, sehr, sehr spannend. HIIT-Training, wir wollen relativ von Anfang an Leistung bringen, ich sag mal auch wieder einfahren, ausfahren, du bist bei 2 Stunden Programm, 3 mal 10 mal 40, 20, schmeiß jetzt mal so in den Raum, wir beginnen direkt mit 60 bis 90 Gramm pro Stunde.
Ganz genau.
Okay, sehr, sehr gut.
Also hätte dann 120 bis 180 Gramm Kohlenhydrate in der ganzen Einheit, entsprechend eine Energiemenge, und versuche also auch hier ein zu großes Energiedefizit zu vermeiden.
Ja.
Versuche mich vorher, nachher gut zu verpflegen, um einfach den Trainingsprozess nicht aufs Training zu beschränken, sondern auf alle, eben die Faktoren, in dem Fall Ernährung, der eben auch dazu gehört.
Ja, genau, auf jeden Fall. Haben wir gerade schon gesagt, das ist auch eine Säule der Performance im Wettkampf. Mhm. Was das alles, wie viel Kohlenhydrate so ein Training, so ein HIIT-Training wert ist, das können wir gleich nochmal sagen, denn du hast deine Software mitgebracht, wo wir gleich mal ein bisschen reinschauen. Ich habe auch schon mal mir meine letzte HIIT-Einheit rausgesucht, habe mit Erschrecken die Zahl gesehen und weiß auf jeden Fall, dass ich das nicht zugeführt habe, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Du hast gerade Power Carb reingeschmissen in den Raum. Power Carb jetzt als drittes Produkt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Power Carb und Fast Carb?
Also im Power Carb haben wir etwas weniger Fructose drin. Ja. Wir haben mehr Maltodextrin drin, aber gleichzeitig auch einen sehr hohen Anteil an Frucht. Also in dem Fall Ananas. Oder
ich nehme mal das Paket, du erzählst weiter.
Ja. Und wir haben festgestellt, dass diese Ananas gerade bei höheren Belastungen und bei hohen Kohlenhydratzufuhren sehr beruhigend wirkt auf Magen-Darm. Und sehr gut funktioniert, ist ein Produkt, das ich hoch konzentrieren kann, das nicht so süß schmeckt. Offiziell natürlich nicht diese 2:1 Mischung, funktioniert trotzdem. Möglicherweise spielt die Ananas damit rein, die natürlich auch Fructose liefert in fruchtgebundener Form. Muss man ausprobieren. Also sehr viele Sportler kommen damit super klar. Manche Sportler kommen damit nicht so klar, brauchen also mehr Fructose im Getränk wie im Fast Carb. Das muss man ausprobieren. Aber prinzipiell kann ich das natürlich vom Geschmack her und von den Rezeptoren an der Zunge höher dosieren, weil es einfach weniger süß schmeckt.
Das stimmt. Maltodextrin, auch eine Frage, glaube ich, als, sagen wir mal, Möglichkeit, viele Kohlenhydrate aufzunehmen, aber halt geschmacklich nicht ganz so süß ist wie Haushaltszucker. Gegenteil zu Reissirup, aber da kommen wir auch nochmal gleich zu. Ja. Also entsprechend so ein bisschen auch geschmacklich verträglicher. Das heißt, ich habe jetzt hier, ich gucke mal hinten drauf, also 80 Gramm Dosis will ich haben oder 80 Gramm haue ich mir in meine Flasche rein. 76,7 Gramm Kohlenhydrat habe ich damit abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt auf, ich sag mal, 90 Gramm gehen möchte, dann mache ich dann irgendwie wahrscheinlich dann ungefähr 100 Gramm des Produkts auf 500 Milliliter gelöst oder 750, nehme ich eine kleine und eine große Flasche.
Das würde ich so ein bisschen nach Temperatur machen und wie viel ich vorhabe zu trinken.
Ja.
Also bei kühlen Temperaturen auf 500 Milliliter und das geht.
Ja, okay.
Und bei heißeren Temperaturen dann entsprechend mehr verdünnt.
Okay. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Athleten auch, der dann auch meinte, ja, wir sollten auch vielleicht nicht ganz vergessen, vor allem beim Wettkampf, so ein bisschen trinkst du auch vorher. Du hast ja auch teils ein bisschen noch Wasser im Magen, auch quasi absolut, als Wasserspeicher. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich dosiere so ein bisschen, oder ich habe gar nicht die Möglichkeit, so viele großen Flaschen mitzunehmen. Ich dosiere es bewusst mal ein bisschen höher eigentlich, auch vor allem bezüglich der Osmolarität, also im Sinne von gelöste Teilchen, wie schnell kann ich das aufnehmen? Das kennt ihr das Ganze vom Begriff Isoton, also gleiche Wasser zu Teilchenmenge. Und dann kann ich auch dann davon ausgehen, dass ich noch ein bisschen Wasser gespeichert habe, entsprechend dann auch etwas höher dosiere, doch noch eine relativ gute Osmolarität im Sinne von tendenziell Isoton bekomme. Und dann halt entsprechend auch relativ schnell dann irgendwie auch die Kohlenhydrate aufnehmen kann. Was mich dann zur Frage bringt, oder ja, für die Leute auch natürlich, Cola. Klassische Sportlergetränk im Finale eines Wettkampfs. Was hältst du davon? Wir haben jetzt gerade die Produkte, die hochoptimierten Produkte mit perfekten Zusammensetzungen rausgefiltert und dann schmeiße ich mir in der letzten Stunde dann die Cola rein. Mache ich da was falsch?
Ja, also die Kohlenhydratkonzentration in der Cola ist sehr hoch. Wir haben, ich meine, 12 Gramm auf 100 Milliliter. Die Mischung ist 1:1. Müsste eigentlich Glucose, Fructose sein. Prinzipiell kann das funktionieren. Muss man ausprobieren. Viele reagieren auch aufgrund der Phosphorsäure irgendwie empfindlich, was Magen-Darm-Trakt angeht. Persönlich, bei mir funktioniert das, kann das auch funktionieren, aber ich würde es ein bisschen verdünnen mit Wasser.
Das habe ich auch gemerkt, ja.
Kohlensäure ist natürlich drin, was auch wiederum bei empfindlichem Magen-Darm-Trakt ein Problem sein kann, also die Kohlensäure vielleicht raussprudeln lassen.
Dann schmeckt die Cola am besten.
Ja, genau. Also prinzipiell kann das funktionieren. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Praktikabilität. Ja. Das heißt, bei vielen Wettkämpfen gibt es das einfach.
Genau.
Und wenn es eben das gibt und ich habe das vorher mal ausprobiert und weiß, es funktioniert bei mir, dann ist es eben ein einfacher Weg, das anzunehmen, zum Beispiel von der Verpflegung, und dann habe ich das einfach. Und dann muss ich das nicht mitführen und spare mir schon mal Gewicht und
Ja, plus etwas Subjektives, was ich jetzt reinbringen wollen würde. Bei aller Liebe auch zu Produkten, die funktionieren. Ich sag mal ganz ehrlich, bei einer langen Ausdauer, also langen Wettkampf, irgendwann kannst du auch den Geschmack von einem Produkt nicht mehr
genau, ab,
ne? Also ich war immer Fan von Power Carb Kokos, damit kam ich ganz gut klar. Dann habe ich dann auch ein Event gemacht, wo ich sehr viel Kalorien verbraucht habe und irgendwann konnte ich das Zeug auch nicht mehr ab. Und dann habe ich auch das Gefühl, alles, also ich meine Erfahrung, gewisse Produkte funktionieren auch in hohen Menge zu einem gewissen Zeitpunkt auch ganz gut und irgendwann kommt so ein leichter, du merkst schon so eine Tendenz, so ein leichter Cut, da merkst du, okay, irgendwas funktioniert jetzt nicht mehr und das merkst du daran, finde ich immer, dass es sich so am Magen so ein bisschen anhäuft, so ein blähiges Gefühl irgendwie, so einen vollen Bauch bekommst und das eigentlich bei primär nur Flüssigkeit und du merkst, du verdaust es nicht mehr so richtig, du hast das alles im Magen, in den Beinen kommt es aber auch nicht wirklich an und dann mal so eine Zwischencola oder mal einfach mal so ein bisschen zu switchen, kann dann teilweise helfen, dass es dann später wieder funktioniert. Das heißt, auch wenn wir sagen, es ist vielleicht jetzt gerade nicht optimal, was ich jetzt gerade mache, wenn ich es mit Wasser verdünne, vielleicht dann wieder okay, aber ich kann mir dadurch ermöglichen, ab einem gewissen Punkt wieder meine Strategie ansetzen zu können. Und das ist gerade bei solchen Events wie Ötztaler Radmarathon vielleicht ziemlich interessant, dass man sagt, okay, ich brauche so eine Art Exit-Strategie von meiner Kohlenhydratversorgung.
Genau, also das wie gesagt, überall verfügbar, bei wahrscheinlich jedem Ausdauerwettkampf. Und ich sage mal, in der Alltagskost und vielleicht auch in der Trainingskost jetzt weniger empfehlenswert. Wahrscheinlich auch nicht wirklich zahnfreundlich.
Ja. Wenn man sich ansieht, wenn du so ein Stück Fleisch da reintunkst in Cola, was dann passiert, ne?
Aber klar, Wettkampf ist eine spezielle Situation und auch nicht jeden Tag der Fall. Und klar, warum nicht? Okay. Ausprobieren vorher, wie gesagt, ist jeder anders und dass ich einfach weiß, wie mein Körper reagiert bei hohen Belastungen, das vielleicht im Training mal ausprobieren und dann weiß man, ob ich es machen kann oder nicht.
Ja, genau. Also ihr merkt, Leute, auch gerne zwischendurch im Training ausprobieren, was man im Wettkampf dann machen möchte, nicht nur im Training, nicht nur am Material, sondern auch vor allem dann an Kohlenhydraten. Ich hatte gerade schon mal so einen Begriff reingeworfen von deiner Software und das würde ich mir mal jetzt ganz gerne anschauen. Ich schmeiß mal meinen Laptop hier wieder rüber, dann können wir daran ein bisschen was abarbeiten, denn ich habe mir mein Training angeschaut. In dem Fall ein HIIT-Training, 3x10x40x20. Müsst ihr mal schauen, ob das wirklich stimmt oder ob ich 4x10 gemacht habe. Jetzt erstmal vorweg deine Empfehlung, was würdest du sagen, es dauert ungefähr 2 Stunden. Meine Leistung ist dann im niedrigen intensiven Bereich bei 180 Watt und im HIIT-Bereich von 400, 420 Watt. Grob über den Daumen gesagt, was hättest du gesagt, eine Empfehlung, wenn ich zu dir komme, ey Robert, ich will das heute machen, wie soll ich mich unterwegs versorgen?
Eigentlich genauso, wie wir vorhin gesagt haben, 60 bis 90 Gramm, zum Beispiel übers Fast Cup, vielleicht noch ein Gel mitnehmen, kommt ein bisschen auf die Temperatur an, wie viel schwitzt du, vielleicht noch einmal mit Wasser auffüllen und dann eben das Gel ergänzen, so dass ich eben auf diese 60 bis 90 Gramm pro Stunde komme. Der Verbrauch ist vermutlich etwas höher, das heißt, du kommst auf jeden Fall in Kohlenhydratdefizit, aber entsprechend hast du dich vorher gut verpflegt mit Kohlenhydraten. Ich weiß nicht, wenn du so am Wochenende gefahren bist, vielleicht am Samstag oder so, da hast du im Idealfall irgendwo, ich sag mal, 2 bis 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht gefrühstückt, hast nicht so viel Ballaststoffe zugeführt, hast nicht so viel Fett zugeführt und jetzt auch nicht massiv viel Protein.
Also, ja.
Und verpflegst dich gut und versorgst das Training entsprechend nach, auch ein bisschen mit Blick, was kommt dann am nächsten Tag.
Also, Samstag, dann haben wir meistens Sonntag dann die lange Lit-Einheit, also entsprechend halt nicht zu sehr ins Defizit rennen.
Genau, und vielleicht jetzt auch nicht ein massives Glykogen-Loading machen, weil das brauche ich ja fürs Lit-Training nicht, also dann ganz normal vielleicht ein Recovery-Shake danach und dann ganz normal Mittag und Abendessen und dann, wie beschrieben vorher, proteinreiches Frühstück entsprechend verpflegen und dann habe ich eigentlich alle Effekte, die ich da erreichen will, ganz gut abgedeckt.
Genau, ich schaue es mir gerade an. Also wir haben gesagt, es sind jetzt knapp 2 Stunden hier. Wir haben gesagt 60 bis 90 Gramm pro Stunde. Ich gucke mal gerade drauf. Wir haben mit der Software die Möglichkeit, das müssen wir einmal die Hintergründe erklären, das metabolische Profil, was wir auch immer wieder hier zitieren und was wir auch dann immer wieder mal angewendet haben in Videos, wir kalkulieren quasi einen Kohlenhydratverbrauch und eine Fettoxidationsraten bei unterschiedlicher Intensität. Das Ganze jetzt erstmal hier bei einer, ich glaube, Schwelle von 320 ungefähr müssten sein, 320 Watt. Meine Intensität habe ich gerade schon gesagt, um die 420, 430 Watt, 4x10x40x20 sind es. Und ich sehe 212 bis 235 Gramm Kohlenhydratverbrauch über die gesamte Einheit. Wir haben gerade gesagt, 90 Gramm pro Stunde würde ich dann halt zuführen. Bei 2 Stunden kämen wir auf 180 Gramm. Heißt, wir haben dann so ein kleines Defizit von 40 bis 50 Gramm vielleicht. nochmal an Kohlenhydraten. Und das sollte auch easy zu sein, danach nochmal aufrechtzuhalten, wenn ich jetzt an einem Samstag, wie du schon sagtest, beginne mit, ich sage mal, 400 Gramm im Speicher. Ich habe jetzt nicht Carboloading Ultra betrieben oder 350 im Speicher, vielleicht noch ein bisschen was in der Leber. Dann sollte auf jeden Fall mein Glykogengehalt auch für die Lit-Einheit am nächsten Tag schon ausreichend noch gedeckt sein. Wenn ich dann vor allem, wie du gerade schon sagtest, mit 40 Gramm, 50 Gramm auf der ersten Stunde beginne und nachher nochmal 60 Gramm auf den nächsten Stunden halte, dann kann ich eigentlich gar nicht krachen gehen. Das wäre dann wünschenswert.
Das ist genau die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ich habe einfach einen guten Reiz, fahre mich aber nicht irgendwie in den Katabolismus, also in dem Fall Protein abbauenden Stoffwechsel. Also ich nehme jetzt keine Proteine zur Energiegewinnung, sondern nutze mein Glykogen oder am Sonntag dann primär auch den Fettstoffwechsel. Und die Stressreaktion ist genau da, wo wir sie haben wollen, um die entsprechenden Anpassungen zu haben. Was man sicher noch erwähnen muss, dass natürlich du nicht nur den Verbrauch hast in diesen 2 Stunden, sondern der Körper natürlich danach auch auf Hochtouren weiterläuft. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu berechnen. Also wir können jetzt nicht einfach Standardwerte annehmen und sagen, du verbrauchst an dem Tag so und so viel Gramm Kohlenhydrate. Das ist tatsächlich sehr schwer. Also wir gehen da eher über die Energie. Also wir schauen, was verbrauchst du in Ruhe? Du wirst an dem Tag vermutlich nicht mehr Holz hacken oder so und da viel Energie verbrauchen, sondern wahrscheinlich die Bewegung auf ein Minimum reduzieren nach der harten Einheit. Trotzdem verbrauchst du natürlich Energie. Und das ist auch etwas, und das muss man natürlich mit einbeziehen. Und wir versuchen jetzt, die Energie primär über Kohlenhydrate abzudecken und nicht über Fette. Mhm. Weil natürlich Fette jetzt dir zu gewissem Maß oder in einem gewissen Maß natürlich was bringen als Träger von fettlöslichen Vitaminen und Hormonvorstufen und generell Sättigung und Verdauung und so, das ist schon wichtig, aber natürlich nicht unbegrenzt. Also ich sage jetzt, 200 Gramm Fett ist jetzt nicht notwendig, um diese Prozesse zu bewerkstelligen. Da reichen vielleicht auch 100, 110 Gramm am Tag oder vielleicht sogar etwas weniger. Und wir versuchen also, das Energiegap sozusagen dann primär über Kohlenhydrate und in gewissem Maße auch Proteine abzudecken. Und das kann ich einfach über die Software sehr gut abbilden.
Ja.
Also ich habe dann auch eine Empfehlung. Das heißt, das, was unsere Erfahrung ist und das, was die Wissenschaft sagt, was ich brauche an Energie und an Kohlenhydraten, um einfach dieses Training optimal zu verarbeiten, das wird hier empfohlen. Und wir haben diese Bereiche eingestellt, weil es einfach auch abhängig ist von Umgebungstemperatur, Schwitzrate, Tagesform durchaus auch,
klar.
Körpertemperatur, da spielen so viele Faktoren mit rein, Trainingsprozess, das heißt, wie weit bin ich im Training, wie effizient bin ich, bringt vielleicht das Training selber schon eine Effizienz mit sich, also da sind ganz viele Faktoren damit reinspielen, deswegen können wir nicht sagen, du brauchst jetzt genau so und so viel Gramm und keine 5 Gramm mehr oder weniger. Das ist Quatsch, also das funktioniert nicht. Und wir haben natürlich hier auch nur Rechenmodelle, das heißt, was tatsächlich in der Muskelzelle passiert, was tatsächlich davor, danach passiert, das hängt von so vielen Faktoren ab, dass da so ein Bereich auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber man kriegt ein ganz gutes Gefühl und aus Erfahrung kann ich sagen, also ich nutze es selbst jetzt seit 2 Jahren, ist natürlich alles Testphase sozusagen, dass das sehr gut passt. Also diese Mengen brauche ich tatsächlich, um ein Training gut zu verdauen und dann Fortschritte zu machen.
Ja, genau. Wir haben ja dann, wie schon gesagt, das ist ein Berechnungsmodell auf Basis vor allem von Hauptfaktoren, die man schon natürlich dann beziffern kann, wie eine VO2 Max, wie eine VLA Max. Aber wir haben auch schon hier mal gesprochen, klassisches Szenario, irgendwie du hast dich am Samstag total grau gefahren, danach machst du dann halt Carbo Loading wie sonst was, weil du denkst, oh no, ich muss morgen wieder ran. Dann hast du auch temporär einfach deine Typ-2-Phase-Aktivität reduziert. Entsprechend hast du schon einen ratensenkenden Effekt mit gleichzeitig Katabolen-Effekt wahrscheinlich. Schmeiße die Kohlenhydrate rein, hast am nächsten Tag auf einmal reduziertere VLA Max und gleiches mit Carboloading quasi, mit ausreichend Glykogen. Und dann beschreiben viele das als, ja, aber dann hatte ich einen Standgas wie, keine Ahnung, ne? Also viele schreiben immer dieses grau gefahren und am nächsten Tag Standgas. Und das ist genau das. Und das ist ja was ihr dann auch verstehen müsst. Gerade diesen Effekt der einen Einheit zum Beispiel, der dich komplett rausgenockt hat, der beeinflusst wiederum die nächste Einheit. Und das heißt, man kann gar nicht so genau reflektiert sagen, noch nicht, vielleicht sind wir immer dabei, leicht invasiv das alles messen zu können, noch sind wir nicht an der Stelle, aber man kann gar nicht so genau beziffern, wie exakt viel ich denn machen soll. Deswegen macht euch da nicht verrückt. Es hilft auf jeden Fall, mal sich die Energie anzuschauen, die man über, bei so einer Einheit verbraucht hat. Und wie schon angesprochen, diese 230 Gramm in einer HIIT-Einheit oder teilweise 300, 400 Gramm in einer längeren Einheit, die darf man sich auch gerne mal vor Augen führen und darf man auch gerne mal orientierungsmäßig sich oder auf die Fahne schreiben, anzustreben, auch im Training reinzuschmeißen in den System, wenn der Motor die ganze Zeit brennt und das Feuer auch am Brennen gelassen werden soll. Weil sonst, wie du gerade schon sagtest, kommen wir dann schnell in den Bereich der Proteolyse des Proteinabbaus und das wollen wir alle nicht, denn da werdet ihr nur schlechter. Diese Software finde ich, habe ich gerade hier vor Augen, du hast da ganz coole Zonen aufgestellt zwischen, also sagen wir mal ein 5-Zonen-Modell im Bereich Kohlenhydratverbrauch, also eine Zone Low Intensity, jetzt 0 bis 45 Gramm pro Stunde. Und dann teilweise mehr als 120 Gramm pro Stunde Intensität. Da habe ich in diesem Jahr 35 Stunden drin verbracht. 120 Gramm pro Stunde. Und das leite ich jetzt quasi direkt über in ein Ding, ein Produkt, was ich gerne besprechen wollen würde mit dir. Und zwar, das ist Race Carb. Race Carb X, ich glaube, lass mich jetzt lügen, dieses Jahr erst auf dem Markt, ne?
Also wir hatten es als Prototyp letztes Jahr schon für die Laura Philipp. Die hat es bei diversen Ironmans schon genutzt.
Ja.
Wir haben im Prinzip das für sie gemacht, das Produkt. Und das war dann sozusagen im Test.
Ja.
Und dieses Jahr ist es dann für jeden erhältlich. Genau.
Race Carb X, Leute, das ist eine Flasche mit 1 Kilo C-flüssigem Sirup. Ähnelt so ein bisschen der Konsistenz von flüssigem Honig. Und drauf steht 120 Gramm pro Stunde. Wie habt ihr das denn gemacht? Also wie kommt das denn zustande? Wir haben 90 Gramm gerade besprochen, wir haben die Transporter-Limitation schon leicht angerissen. Wie kommt ihr auf 120?
Ja. Also was man vorher sagen muss, ich muss das unbedingt ausprobieren.
Hast du noch nicht?
Nein, ich meine im Training ausprobieren.
Achso, ich dachte, du hast Race Carb noch nicht ausprobiert.
Ich habe das schon letztes Jahr natürlich getestet. Aber ich muss das natürlich, Thema Train the Gut, vor allem auch jetzt für die Triathleten, also beim Laufen ist es natürlich nicht 120 Gramm, sondern etwas limitiert durch diese Stoßbelastung, das hat alles Effekte auf die Kohlenhydrataufnahme über den Darm. Ich muss Temperatur im Auge behalten, also sehr hohe Temperaturen beeinflussen die Aufnahme auch.
Ja.
Ich muss mir die Intensität anschauen, also bei extremen Intensitäten, Thema Kriterium oder Cross-Country-Mountainbike-Rennen, ist die Aufnahme reduzierter wie bei einer sehr gleichmäßigen Belastung, wie zum Beispiel im Ironman.
Ja.
Also das sind alles Faktoren, die ich vorher mal mir überlegen und gegebenenfalls ausprobieren muss. Aber wir haben hier eine Kombination aus Reissirup, der interessanterweise ganz unterschiedliche Kohlenhydrate beinhaltet. Also von Einfachzuckern wie Glucose über Maltose, wir haben Maltotriose heißt es, glaube ich, also verschiedene Verbindungen. Wir haben Fructose drin, wir haben Stärke drin und durch diese Mischung ist es eben möglich, etwas mehr vielleicht als die 90, das wie gesagt vielleicht, weil es bei jedem anders ist, als diese 90 Gramm pro Stunde zuzuführen.
Also wir haben einfach in diesem Reis, der kombiniert quasi schon alle Zuckerarten, die wir irgendwie so ein bisschen mit aufnehmen können.
Und das Interessante war wiederum hier, ich brauche ein Produkt, das nicht extrem süß schmeckt, also schmeckt schon süß, aber es ist noch irgendwo, machbar, möglichst natürliches, also ein Naturprodukt, das auch bei unterschiedlichen Temperaturen verzehrbar ist, also die Konsistenz muss irgendwo passen. Wir können auch Salz zuführen, also ist jetzt nicht sehr viel Salz zugesetzt. Mhm. Wir haben, wie gesagt, das Produkt für eine Athletin kreiert, die das so haben wollte. Aber man kann zum Beispiel auch noch etwas mehr Salz zusetzen, wenn man weiß, man schwitzt sehr salzig und man hat einen sehr, sehr langen Wettkampf, wo das möglicherweise eine Rolle spielt. Also bei allen Sachen, die über 3-4 Stunden hinausgehen, spielt das schon eine Rolle oder kann eine Rolle spielen. Und dann kann man das eben auch entsprechend dann noch anpassen, modifizieren.
Ja, das muss ich sagen, den Fehler habe ich nämlich auch gemacht, dass ich das Race Carb, also ich habe das gerade, wende ich es auch in den Crit Racings zum Beispiel an, ich mache mir eine Flasche Race Carb fertig, eine auch mit Wasser, dass ich so ein bisschen auch mal, vor allem geschmacklich wechseln kann. Es erinnert so ein bisschen an neutral süß, als würde man Zucker in Wasser auflösen, so ist es geschmacklich, könnte man es einordnen. Und da habe ich auch den Fehler gemacht, vielleicht noch ein bisschen zu wenig Salz drin zu haben, denn auch regelmäßig bei längeren Events, vor allem wenn es auch heiß ist, noch Krämpfe irgendwie Ansatz zu haben und teilweise auch zu schlecht hydriert. Auch da wieder Erfahrung sammeln, Leute. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ne, wie du gerade schon sagtest, heißen Temperaturen, Race Carb nicht in der Menge dosierbar, wie es vielleicht sonst gewohnt war, oder halt mit Wasser ergänzen, denn sonst trinkst du es irgendwann auch nicht mehr, wenn du es im vollen Bauch hast. Das wiederum bedingt bei 2 Stunden bei 38 Grad Radrennen dass du entsprechend wirklich hinten raus dann irgendwann Kopfschmerzen bekommst, du deutlich überhitzt und halt dann die Krämpfe schon bekommst. Deswegen natürlich auch dann eine Strategie zu finden, wo ich dann weiß, ja, okay, das hilft mir auch dann für das Rennen, weil ich kann da auch dranbleiben. Also ich kann da auch wirklich an meiner Strategie festhalten.
Was man vielleicht noch erwähnen muss, also wir haben ja immer diese 90 Gramm als diese goldene Zahl,
genau,
die auch in den Studien so festgestellt wurde, also diese 1,5 Gramm pro
Minute.
Genau. Das hängt nicht ab von der Körpergröße, interessanterweise. Wir haben ganz zarte Personen, die das locker schaffen.
Die auch 90 Gramm schaffen, ne?
Ja, 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 genau. Und wir haben aber andererseits auch kräftige oder sehr muskulöse Fahrer, die es nicht schaffen. Also es ist unterschiedlich. Und es hängt meiner Erfahrung nach sehr stark von der Intensität ab. Also ich denke mal, diese 90 Gramm gelten tatsächlich für maximale Intensität oder die man eben über eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Wenn ich jetzt ein sehr gleichmäßiges Tempo fahre, ich nehme jetzt mal zwei Beispiele, also Ironman hat man schon erwähnt, aber Ötztaler Radmarathon wäre ein gutes Beispiel, wo man eher so im Tempo-Sweet-Spot-Bereich vermutlich unterwegs ist, genau, an den Anstiegen, oder Mountainbike-Marathon, Riva oder Willingen oder so, also sehr lange Strecken, wo ich also nie so wirklich, also wahrscheinlich sogar nicht mal über die Schwelle gehe, sonst schaffe ich es einfach nicht, auch energetisch. Da sind schon mehr als 90 Gramm möglich. Also man kann ja auch in Ruhe auf der Couch mehr als 90 Gramm pro Stunde verarbeiten. Und das geht da auch. Also deswegen dieses Produkt auch für gerade für solche Sachen gut geeignet. Und dann kann man schon auch höher gehen.
Was sind so Limits, was du glaubst? Was, also 120 Mal haben wir jetzt gerade gesagt. Kann man noch höher gehen?
Man kann wahrscheinlich auch Richtung 140 gehen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich von Typ zu Typ und hängt von den Faktoren ab, die
kann
wir
man das anders begünstigen, dass man sagt, vielleicht kann ich das ein bisschen unterstützen. Also wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mein Experiment auf 140 Gramm oder 50 Gramm sogar, weil ich habe schon gehört, Leute haben es versucht und sagten, sie haben keine Probleme. Gut, wir können jetzt gerade nicht bei denen im Blut gelöste Glucose messen, dass wir wirklich sehen, ob sie das halt verdaut haben. Ja. Kann ich es irgendwie unterstützen mit extra oder schmeiße ich einfach das Zeug auf 140 Gramm und sage, okay, alles oder nichts?
Ja, also irgendwann Osmolalität,
genau,
haben wir genannt, ist dann irgendwo ein Thema. Also
man muss viel Wasser trinken.
Man muss natürlich entsprechend das auflösen sozusagen, um die Teilchenzahl nicht zu hoch werden zu lassen. Gleichmäßig Intensität, also diese Spitzen vermeiden, das würde ich empfehlen. Und generell ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich immer höher gehe. Es gibt schon ganz interessante Zahlen dazu, dass ich natürlich irgendwann auch vermutlich den Glykogenverbrauch erhöhe dadurch. Also der Körper mehr verbraucht, als er vielleicht verbrauchen würde, wenn ich nur 100 Gramm pro Stunde zuführe. Also ohne das jetzt genau an der Studie festzumachen, ich würde es hinterfragen, ob es dann tatsächlich Sinn macht, immer höher zu gehen. Irgendwann ist es eine Energiefrage. Und wir kennen das ja von diesen extremen Events, also so Ultra-Events über 24 Stunden und so, wo die Intensität dann auch entsprechend geringer ist. Da kann ich ja auch Snickers und Wurstsemmeln essen, würde man in Bayern sagen. Also das ist dann eigentlich egal. Da geht's
Snickers,
eigentlich
genau, Snickers und Cola von Sepp Breuer, gerade Badlands-Strategie gewesen, als er jetzt Badlands gewonnen hatte, 2 Tage lang. Snickers und Cola, das ist
also, da ist es dann eigentlich egal, weil da ist der Darm nicht der limitierende Faktor. Ja. Die Intensität ist nicht so hoch, als dass das ein Problem ist. Die Frage ist halt, wie oft kann ich sowas machen?
Genau.
Würde ich am nächsten Tag wieder fahren, ist die Frage, ob das nochmal geht. Oder nächste Woche vielleicht auch wieder fahren, ob das nochmal geht. Also ich würde dann irgendwie eine Kombination machen. Ich würde versuchen, das vielleicht übers Race Cup und dann ergänzt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mal einen anderen Geschmack.
Race Cup und Snickers.
Im System ist dann da auch ganz angenehm. Also es gibt da nicht so dieses Absolute. Also ich kann nicht sagen, mach genau das. Und ich muss natürlich immer schauen, wie ist die Rennsituation? Kann ich überhaupt verpflegen? Geht's berghoch? Geht's bergab? Ist es sehr holprig? Habe ich viele Kurven? Und das ist ja nicht immer genau vorher zu sagen.
Ja.
Bin ich in der Gruppe, kann mich ausruhen, fahre ich ein Loch zu oder so, da werde ich vermutlich weniger verpflegen können. Ein guter Tipp ist natürlich immer, diese ruhigeren Phasen dann für eine gute Verpflegung zu nutzen.
Ja, genau, dass man sich immer daran erinnert, ne?
Oder zum Beispiel, wenn ich in eine Abfahrt gehe, eben vielleicht kurz vor der Abfahrt, weil da werde ich schlecht verpflegen können in der Regel, vielleicht nochmal gut Energie zuzuführen, zum Beispiel über einen großen Schluck von dem Race Carb X oder ein Gel. Also das kann man sich vorher auch so ein bisschen zurechtlegen.
Du kannst ja tendenziell auch dann für dich selber in dem Moment temporär dich quasi überdosieren, weil du weißt, okay, die nächsten Meter wird es jetzt ein bisschen schwieriger.
Ganz genau.
Und ja, so kann man so ein bisschen auch ja die Stellschrauben anpassen, beziehungsweise auch, ne, es gibt, da darf ja auch Phasen geben, da kann man es jetzt gerade nicht in diesen hohen Mengen mal eben aufnehmen, das darf man auch für sich kurz bei Ultra-Events, also noch, nehmen wir auch die Ötztaler mit dazu oder auch Ironman, das darf man sich vielleicht temporär kurz zulassen, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade schwierig, neue Strategie überlegen, dann aber auch schnell wieder zum Punkt kommen, okay, ich muss mich jetzt tendenziell schon daran halten, dass ich mich jetzt nicht dran gewöhne, weniger zu verpflegen, weil natürlich ist es einfacher, nur Wasser zu trinken manchmal und dann zu sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach mit dem Trinken und bin so in meinem Rennmodus orientiert, dass ich mich jetzt nicht daran orientiere, was ich noch an Kohlenhydrate zuführe. Und dann hast du das Problem auf einmal, wenn das dann halt im temporär so reinhaut, dann ist dann doch schnell vorbei. Du hast gerade Ultra angesprochen. Ich würde einmal dich konfrontieren wollen, denn ich habe aus meiner Historie dieses Jahr ein kleines Single-Case-Experiment ja ausprobiert. Und zwar bin ich das Unbound Race gefahren, für die, die es nicht gehört hatten, 320 Kilometer in Kansas Gravel Race. Und ich habe gedacht, scheiße, meine VO2 Max ist gar nicht so hoch. Kacke, meine VO2 Max ist auch ziemlich hoch. Ich habe ja einen doch relativ hohen Verbrauch. Auch da wieder ungefähr Orientierung 320, 330er Schwelle oder sowas. Und das Rennen, das sind 200 Meilen, 320 Kilometer. Antizipierte Zeit für mich vorher war 10 Stunden ungefähr. Das war so auch die Zeit vom letzten Jahr. 9 Stunden bei den Siegern war es dieses Jahr. 10 Stunden 30 bei mir. Dauergas. Wir sind losgefahren, auch das ganz kurz, wir sind losgefahren. Wir sind die ersten Hügel so hochgehackt, also kein Witz, da hat jeder attackiert. Also da war, rechts neben mir war Alex House von Education First, links neben mir war Ian Boswell, vorne Cameron Worth, tritt Vollgas, Lachlan Morton fuhr rechts an mir vorbei und ich glaube, Lauren Stedham hatte kurz eine schlechte Phase, der ist dann abgestellt worden. Ich dachte, was geht denn hier ab? Wir fahren halt da hoch, ich gucke runter auf meinen Wahoo und sehe halt dann die 450 auf diesen Anstiegen stehen und es war Kilometer 12 von 320. Also gefühlt wir alle Vollgas Richtung Abgrund, weil du kannst ja hochrechnen, wenn wir das noch weiter so machen, auch wenn ihr alle deutlich besser seid, das schafft ja keiner von uns. Meine Strategie war, Race Cup auszuprobieren, genau. Ich muss zugeben, ich habe das, was du gerade ja den Leuten empfohlen hast, nicht gemacht. Ich habe es nicht im Training groß ausprobiert, das war so ein bisschen Alles-oder-Nichts-Prinzip. Meine Strategie, ich fasse mal zusammen, war über 10,5 Stunden aufzunehmen, eine ganze Flasche Race Carb sind dann entsprechend, warte, 1000 Gramm sind drin. Ich glaube, 750 Gramm müssen es dann in Kohlenhydraten umgerechnet
780
sein.
780,
genau. Ja. Habe ich mir immer jeweils fertig gemixt in meinem Trinkrucksack für 2 × 120 Gramm Dosen, also 240 Gramm auf 1,5 Liter. Dann passt das mit der Flüssigkeit, glaube ich, auch ganz gut. Habe dann eine 750 Milliliter Race Carb, Power Carb Flasche im Rad gehabt, einmal Wasser nochmal, dass ich auch ein bisschen hinterher spülen konnte und hat noch ein paar Gels unterwegs. Das heißt, in Summe war eine Flasche Race Carb, 1,5 Liter an Power Carb im Rad, 8 Gels von 40 Gramm Shots, habe ich sie immer genannt im Kopf, weil ich wusste genau, wenn ich jetzt ein Gel nehme, habe ich wirklich, also wieder 40 Gramm ins System geschmissen. Das half mir auch ganz gut in der Orientierung. Eine Cola am Ende. Was ich ungefähr dann, was so eine Cola dann hatte, auf 1,5 Liter wahrscheinlich dann 40, 50 Gramm oder so.
60,
ja. 60, okay. Ja. Und eine Handvoll Chips. Hat ganz gut geholfen. Sind in Summe um die 1300 Gramm auf 10,5 Stunden. Sagen wir mal, vielleicht habe ich auch ein bisschen vertan in der Menge, was, wie viel ich jetzt wirklich getrunken habe, vielleicht war noch Restflüssigkeit im Rucksack, sind 110 bis 120 Gramm pro Stunde in 10,5 Stunden permanent. Ich hatte gar keine Probleme. Würdest du empfehlen, eine Flasche Race Carb den Leuten, dass sie das nehmen sollen unterwegs? Oder war das jetzt eher, sagst du, okay, das war Glück, dass das funktioniert hat?
Na, also es funktioniert tatsächlich. Also wir haben selbst beim Triathlon die Erfahrung gemacht, dass es selbst beim Laufen ganz gut funktioniert. Vielleicht nicht bei 110 Gramm, sondern eher so 60, 70, 80 Gramm. Aber ja, also gutes Paradebeispiel, trotz hoher Intensität zwischendurch oder vor allem am Anfang.
Ja.
Und du hast ja auch viele technische Probleme beschrieben.
Ja.
Also viel Stress auch.
Stress war da.
Vermutlich auch nicht perfekten Temperaturen oder wie warm war es da?
Ich bin ein Typ, ich mag es gerne warm. Also ja. Ich muss sagen, so 30 Grad kriege ich hin.
Ja.
Es war selten so kalt bei Kansas. Also okay. Wir hatten da teilweise, vielleicht hat es auch geholfen, wir hatten Average 15 Grad,
ja.
Maximal 25, teilweise Minimum aber auch, glaube ich, so 8 oder so. Ja. Viel Regen dabei. Also das war vielleicht dann auch irgendwie so ein Ding, was die hohe Aufnahmerate begünstigt hat. Ganz kurz als Add-on, berechneter Verbrauch bei mir lag auch bei 1383 bis 1500 Gramm. Also sagen wir mal 1400 bis 1500 Gramm anderthalb Kilo Kohlenhydrate, die ich in einem Rennen
das ist unfassbar,
durchgebrannt habe.
Aber das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Du hast, sagen wir mal, 1200 Gramm zugeführt, realistisch.
Ja.
Hast 1500 Gramm verbraucht und das ist eigentlich genau dein ja maximal möglicher Umsatz irgendwo. Du hast natürlich dein Glykogen, dass du nicht bis auf null verbrauchen kannst, weil dann kannst du nicht mehr denken so ungefähr und nicht mehr geradeaus fahren. Hast dich perfekt verpflegt und hast eben vielleicht im Ziel noch ein paar Gramm Zucker im Körper übrig. Und so, ja, das war das, denke ich, maximal mögliche an dem Tag, was du über exogene Zufuhr und sozusagen endogene Speicher ja auf die Piste gebracht hast. Und ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das ist macht man jetzt nicht jeden Tag.
Nee, das stimmt. Kann ich auch nicht so empfehlen, es jeden Tag zu machen.
Und anders gesagt, solche extremen Langzeitausdauerbelastungen bei doch hoher Intensität sind einfach nur so möglich. Also Verpflegung ist hier absolut entscheidend. Man kann es ja auch einfach ausrechnen, jetzt wenn ich nur 60 Gramm zugeführt hätte.
Ja, das hätte nicht funktioniert.
Hätte nicht funktioniert. Das heißt, entweder musst du das langsamer pacen, oder musst irgendwann abbrechen oder wirklich sehr, sehr deutlich langsamer fahren und bist natürlich dann im maximalen Katabolismus irgendwann so oder so und hier eben gut gepaced, gut verpflegt und entsprechend mit einer sehr guten Leistung ins Ziel gekommen.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz plakative, ja, ganz einfaches Rechenbeispiel. Man kann ja durchrechnen, was man bei 60 Gramm pro Stunde, sag mal, im Steady State aus Aufnahme und Verbrauch, was dann halt entsprechend dann möglich wäre. Und dann merkst du auch relativ schnell, okay, ne, da kommen wir jetzt nicht so weit. Ich hatte auch, glaube ich, mal gelesen, also wir haben mal den Weltrekord von Christoph Strasser, 24-Stunden-Weltrekord, hatte ich mal so grob nachgerechnet, was er dann gefahren ist, was er hätte fahren sollen und wie er verbrauchen sollen. Er hatte auch nachher im Kommentar drunter geschrieben, wo das Video, ja, stimmt, genau so war es. Irgendwie auch eine knapp unter 70er VHC Max bei relativ mittelmäßig großem Gewicht so und es war 72 Watt ist er, glaube ich, gefahren. Da musste er auch permanent über 24 Stunden, waren es, glaube ich, 60 bis 90, ich sag mal eine Range, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, Kohlenhydrate pro Stunde, die ja permanent über 24 Stunden lang aufrecht halten müssen. Das ist quasi nochmal doppelt so lange, wie was mein Event war. Und das funktioniert wirklich nur, wenn du halt dann permanent dranbleibst. Kommst du einmal ins Loch, kannst du es schlecht kompensieren, indem du dann irgendwie einmal 3-4 Stunden überdosierst, weil das kriegst du dann unterwegs nicht mehr rein. Das als Orientierung für alle, die draußen mal, ja, ich sag mal, diese Ultra-Events machen wollen. Und da zählen wir halt Belastungen zu, sag mal, ab 5-6 Stunden kann man auch schon in diese Richtung dann sich orientieren. Dass halt Kohlenhydratverbrauch dort das entscheidende leistungsentscheidende Punkt ist.
Man könnte vielleicht auch sagen, je größer die Wettkampfdauer ist, umso wichtiger ist die Versorgung mit Kohlenhydraten.
Ja.
Also ich denke mal, ein Kriterium schaffe ich vielleicht auch mal.
Theoretisch auf Speicher.
Auf Speicher, auf jeden Fall, wenn das nicht zu lang ist. Da ist vielleicht dann die Vorbereitung wichtiger, also das Training, dass ich das gut verpflege, um die Anpassungsprozesse zu haben. Die Verpflegung im Wettkampf dann nicht ganz so entscheidend. Also wir kennen ja im Cross zum Beispiel ist ein Verpflegen gar nicht erlaubt. Also ich darf nur bei ganz extremen Bedingungen, also großer Hitze, eine Flasche am Rad haben, sonst eben nicht.
Ja.
Und für die 60 Minuten brauche ich das auch nicht zwingend. Aber im Prozess dahin, im Training, brauche ich es auf jeden Fall. Für dieses Anbauen oder Ötztaler oder langen Marathon extrem wichtig.
Sonst
komme ich einfach nicht an.
Ja. Natürlich kombiniert mit einem guten Fettstoffwechsel im Training vorher erbracht und einem adäquaten Carboloading, also im Sinne von, wir haben es gerade gesagt, so 500 Gramm, teilweise 600 Gramm, die man gut noch speichern kann, Muskelglykogen, dann noch ein bisschen was in der Leber, vielleicht noch ein paar Gramm kurz gelöst im Blut, wenn du in den Start gehst, das heißt, wir sagen jetzt mal 600, 700 Gramm, die du vielleicht mitbringen kannst in das Event. Und dann ist es halt eine ganz, ich sag mal plakativ, einfache Rechnung. Wann bin ich leer und wann bleibt der Motor, wann geht der Motor aus? So, ich würde ganz gerne einmal ein paar Fragen, wir haben der Community ein paar Fragen gestellt, ich würde ganz gerne ein paar Fragen und mir mal anschauen, denn es gab dann doch zahlreiches Feedback auf unsere Story. Haben sich alle gefreut, dass du da bist. Und ich stelle mal ein paar Fragen von der Community, die wir vielleicht schon beantwortet haben. Manche vielleicht jetzt einfach im Prozess noch beantworten können. Wir versuchen es ein bisschen, ich sag mal, ja, nicht zu umfangreich ausarten zu lassen, weil ich glaube, wir können jede Frage eine halbe Stunde machen. Wir haben einmal eine Frage. Warum 60 bis 90 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate bei hochintensiven, aber kurzen Einheiten, wenn es jetzt entsprechend unter 90 Minuten zum Beispiel bleibt. Haben wir gerade teilweise fast schon besprochen. 60 bis 90 Gramm bei intensiven Einheiten, auch wenn quasi erst alles über Glykogen hätte sein können, in meinem HIIT-Training an Mittwoch. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, du kannst mich gerne noch mal korrigieren und ergänzen. Wir wollen nicht im nächsten Tag komplett erleert oder nach dem Training entleert sein. Also wünschenswert wäre ungefähr das Steady State aus Glykogen-Speicher zu behalten. Wir wollen dennoch den maximalen Output des Trainings generieren können. Und Train the Gut ist vielleicht auch nicht so verkehrt, zwar nicht bei jeder Einheit, aber schon nicht schlecht, mal 90 Gramm pro Stunde aufzunehmen, wenn ich es im Training, im Wettkampf auch vorhabe. Richtig? Habe ich gelernt?
Perfekt. Ich würde vielleicht noch eine kleine Sache ergänzen. Ich will natürlich den maximal möglichen Output haben. Das heißt, ich will dem Körper natürlich auch das Signal geben, hey, da ist Energie da, die sollst du verbrauchen, um eben deine Leistung zu unterstützen und hab dadurch einen Vorteil in der Anpassung. Also letztlich in der VO2 Max.
Genau. Das ist das Ziel des Trainings und das sollten wir auch bestmöglich unterstützen. Insulin hilft auch, also darf auch gerne danach so ein bisschen noch erhöht sein, hilft ja auch entsprechend zur Proteinsynthese, vor allem den Katabolismus vorzubeugen oder den Anabolismus vor allem zu begünstigen. Mhm. Also auch da, Insulin ist per se nicht immer schlecht, Leute. Entscheidend ist halt vor allem, ob du es halt Energie verbrauchst und ob es gerade primär das Ziel ist.
Ja. Also ist ja ein anaboles Hormon. Genau das will ich ja erreichen.
Genau das.
Und will ja Fortschritte machen und eben nicht katabol werden. Also katabol ist ja per Definition nicht immer schlecht.
Ja, ist ja auch Teilprozess von Sport, genau.
Aber in dem Fall will ich alles machen, um eben diesen Anabolismus zu forcieren und Fortschritte im Trainingsprozess zu machen. Deswegen auf jeden Fall verpflegen. Warum sollte ich es nicht machen? Hat nur Vorteile.
Ja, genau. Letztendlich stimmt. Hat es keine Nachteile, weil Ziel ist es nicht, deine glykolytische Aktivität zu reduzieren durch das HIIT-Training. Das müssen wir anders angehen. Kommen wir an anderen Folgen nochmal zu. Carboloading vor Rennen, Kriterien, 60 bis 80 Kilometer, also um die 2 Stunden, würde ich mal sagen. Im Amateurbereich, ist es sinnvoll, Carboloading? Wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Also auch für kürzere Rennen. Genau, eigentlich auch schon beantwortet. Wir wollen die glykolytische Aktivität haben und wir wollen sie auch generieren können. Dazu brauche ich, wir haben früher mal gesagt, jedes Korn. Also, der Speicher sollte voll sein. Glaube ich, kann jeder bestätigen, wie sich das anfühlt, wenn der nicht voll ist. Dann hat man einfach nicht so diese Lust, schnell zu fahren. So würde ich es vielleicht umschreiben. Man muss es jetzt nicht so ausgiebig machen wie vor einem Unbound oder vom Ötztaler. Aber ich würde einen Tag vorher auf jeden Fall die Kohlenhydratzufuhr deutlich erhöhen. Ich sage mal im Bereich 8-9 Gramm Kohlenhydrat.
Ich habe 8 bis 12 angegeben und 12 ist schon heftig, das tut schon weh.
Pro Kilogramm Körpergewicht. Und an solchen Tagen geht es auch nicht um maximal gesund, sondern was vertrage ich, was ist verfügbar, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Vielleicht nicht alles in einer Portion, sondern schön verteilt über den Tag, um diese Glykogeneinlagerung auch optimal zu haben. Vielleicht 5 Portionen und dann kann man sich das ausrechnen. Ich empfehle gerne, dann vielleicht auf so Rohkost und sehr voluminöse Sachen eher zu verzichten und das zumindest zu reduzieren. Und
darf ungesund sein.
Ja, ich kann ja durchaus auch ganz normalen Reis essen, Haferflocken, Kartoffeln, Pasta von mir aus, 2-3 Bananen, ein Riegel. Also das einfach so verteilt über den Tag, so dass ich am Ende, jetzt nehmen wir mal 70 Kilo, irgendwo 500-600 Gramm Kohlenhydrate zugeführt habe. Jetzt nicht übertreiben, ich brauche da keine 1000 Gramm oder so, aber die sollten es dann schon sein.
Könnt ihr euch mal alle auch zu Hause ausrechnen, auch mit diversen Tracking-Tools, dass man einfach mal so ein bisschen mal schaut, was habe ich denn unterwegs gegessen, den ganzen Tag verteilt, komme ich ungefähr auf diese Orientierung.
Sentiero könnte man es auch eingeben.
Sentiero kann man es auch eingeben, in der Software. Die werden wir euch an späterer Stelle auf jeden Fall nochmal zeigen. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Flüssig, also entsprechend entweder Carboloader gibt es als Produkte oder ich habe ganz ehrlich Sprite getrunken unterwegs im Auto zu irgendwelchen Tag vorher fest sind zum Rennen hin, bist irgendwie 3 Stunden im Auto, dann trinkst du halt deine Sprite runter. Natürlich muss man da noch zusätzlich ergänzend machen, hat für mich ganz gut funktioniert, konnte ich halt
erstmal. Fast Carb.
Ja, genau das kannst du entsprechend auch mit Produkten lösen. Du kannst auch vor allem mit Fast Carb entsprechend auch runterrechnen, wie viel habe ich drin, ne, wie viel müsste ich theoretisch und kannst entsprechend darüber dann verteilen. Okay, was ist für lange Touren vorher, während, danach wichtig? Welche Produkte sind gut? Wir haben ja schon fast alles beantwortet. Also lange Touren, Training, Lit-Training, während, vorher und danach.
Also wir haben es glaube ich, schon ganz gut beantwortet. Vorher, wie gesagt, ich würde es mal als ausgewogenes Frühstück bezeichnen, also auf jeden Fall nicht nüchtern. Das kann man mal machen, aber dann nicht von einer langen Tour, würde ich zumindest nicht machen. Mhm. Währenddessen starten mit Slow Carb und dann später gut verpflegen mit einer Mischung, was auch immer du magst und präferierst. Durchaus auch mal ein Proteinriegel. Da sind ein paar Aminosäuren drin, ist ein bisschen Fett drin, mal ein anderer Geschmack, ist auch ein bisschen mehr Salz drin. Hm. Das könnte man machen, haben wir ganz gute Erfahrungen bei Einheiten gemacht, die länger wie 3 Stunden gehen.
Ja.
Danach gut nachverpflegen, Recovery Shake und dann, je nachdem, was danach kommt, ausgewogenes, gesundes, qualitativ hochwertiges Essen. Da geht es dann nicht um die Sprite und die riesen Kohlenhydratmengen, sondern ganz normales Essen.
Genau, wir können ja auch mal so ein bisschen differenzieren, dass vielleicht, ich sag mal, rennoptimierte Verpflegung nicht gleich gesunde Ernährung ist. Also sich natürlich diese hochkalorischen Zuckerpräparate reinzudonnern, die essentiell sind für die Leistungsabgabe, für die Performance, ist natürlich nicht das, was man im Alltag sich dann zuführen sollte, wenn man sich jetzt nicht groß bewegt. Also da sollte man immer differenzieren und versucht, eure Ernährung so ausgewogen, wie man es auch kennt, wie möglich gestalten, weil wenn ihr nicht gerade in der Lage oder Situation seid, dass jetzt gerade unmittelbar ein Training oder ein Wettkampf vorbereiten müsst, je mehr ihr an Mahlzeiten normal machen könnt, desto besser eigentlich. Versucht das Ganze so ein bisschen differenzierter zu sehen, also ein bisschen aufzuteilen zwischen Performance-Ernährung und allgemeiner gesundheitlicher Ernährung. Wir können, glaube ich, gerade 3-4 Fragen relativ gemeinsam beantworten, im Sinne von, die sind alle relativ ähnlich. Und zwar haben wir einmal Kalorien reduzieren, / Körperfettanteil reduzieren, aber Leistung gleichzeitig halten, wird ganz gerne jemand wissen. Und dann habe ich auch die nächste Frage, wie kann es funktionieren, dass man nicht Katabol trainieren möchte und trotzdem Kaloriendefizit erreicht? Also klassische Radsport-Thematik, abnehmen mit meinem Training, was sind so die Key Facts, auf die ich achten kann?
Auch wieder Erfahrung und durchaus auch Studienlage, Energiedefizit nicht zu massiv werden lassen, weil dann entsprechende Anpassungsprozesse einmal nicht funktionieren und dann trotzdem vom Körper forciert werden. Also zum Beispiel basale Metabolismusrate geht nach unten. Der Körper versucht also alles.
Sparflamme.
Alles, was nicht zwingend notwendig ist, runterzufahren. Ja. Also ich würde das Energiedefizit im Bereich unter 10% halten und jetzt über beispielsweise Software. Über Sentiero kann ich ja sagen, ich habe den und den Ruheumsatz, ich habe den und den Arbeitsumsatz, ich habe die und die Arbeit vielleicht noch zusätzlich außerhalb des Trainings und dann versucht man das abzuschätzen und das nicht um mehr als 10% zu unterschreiten. Dann habe ich eben nicht einen Katabolismus oder zumindest keinen, du hast vorhin Proteolyse genannt, also keinen
Proteinabbau.
Proteinabbau. Genau. Ich habe trotzdem gute Anpassungsprozess. Ich würde vielleicht in so einer Phase jetzt nicht einen VO2 Max Block machen oder
ja,
so.
Ja, das fände ich so schlau.
Sondern einfach vielleicht nicht überintensives Training, eher im Bereich von Lit und vielleicht in der Vorbereitungsperiode.
Ja.
Deswegen empfiehlt man das ja auch in der Regel eher vor der Saison. Und dann funktioniert das sehr gut. Also dann geht das langsamer, aber nachhaltig und tatsächlich in der Körperfett und nicht, Körperfettreduktion und nicht in der Abnahme der Muskulatur oder Muskelmasse.
Gelesen hat man auch schon mal bis maximal 500 minus pro Tag. Das sehe ich schon. Also es ist, ich würde sagen, als Maximum auch, bitte nicht als chronisch. Je nach Trainingsaktivität, das passt ja ganz gut auf vielleicht dann zu deinen 10%. Ja.
Nehmen wir mal an, du trainierst 3 Stunden, hast einen Verbrauch, sagen wir mal, von 1600 Kalorien. Dazu kommen noch knapp 2000 über den Tag. Dann bist du eben bei 3,6. Und dann würdest du vielleicht 300, 400 Kalorien einsparen versuchen. Das vielleicht auch tendenziell nicht während des Trainings, sondern, also da habe ich natürlich trotzdem ein Energiedefizit, aber das Training trotzdem gut versorgen, gut vorbereiten, nachbereiten und dann eher weg vom Training, also zum Beispiel spät abends die Energie reduzieren. Das funktioniert gefühlt und erfahrungsgemäß. Am besten.
Genau, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, natürlich auch beim Training, der Ofen brennt und schmeißt auch gerne noch ein paar Kohlen rein. Wenn der Ofen auf Sparflamme ist, dann könnt ihr anfangen, vielleicht auch ein bisschen weniger reinzuschmeißen, wenn ihr euch gerade nicht so stark bewegt. Das heißt nicht natürlich null nach dem Training, sondern halt haben wir auch gerade gesprochen, auch im Lit-Training, auch im Hit-Training oder sonstiges, wollen wir Anpassungsprozesse begünstigen. Das heißt auch dann entsprechend Kohlenhydrate versorgen und auch vor allem Proteine zuführen. Dann letztendlich auch die anabole Stoffwechsellage begünstigen. Man kann auch so ein bisschen bisschen vermehrt in seiner allgemeinen Ernährung leicht Richtung proteinlastiger shiften und die Fette dadurch etwas reduzieren. Hilft auch ganz gut, kann man sich dann mal ausrechnen oder tendenziell auch einfach daran orientieren, was habe ich dann für was esse ich dann über den Tag verteilt? Wir wissen auch ganz genau eigentlich, ziemlich genau, was ist gesunde Ernährung. Obst, Gemüse wird mehr volumenhaltiger, hat mehr Volumen und entsprechend schaffst du es auch etwas mehr Kaloriendefizit zu erreichen, wenn ihr sagt, dass es ein bisschen schwierig ist, als ein Snickers. Und dann kann man das entsprechend auch so shiften und versucht auch immer etwas, ich würde sagen, vorausschauender zu denken. Habt ihr am nächsten Tag eine Hit-Einheit, dann versucht bitte das Kaloriendefizit am Vortag nicht zu sehr ausfallen zu lassen und shiftet auch wieder dahingehend in Vorbereitung der nächsten Trainingseinheit, tendenziell Richtung Kohlenhydrate, denn ihr wisst, ihr verbraucht sie eh am nächsten Tag und Kohlenhydrate machen als Ausdauersportler per se nicht dick.
Und es geht immer um Energie.
Genau.
Körper ist da, kann man tatsächlich so sagen, relativ einfach gestrickt. Der nimmt das, was er bekommt.
Ja,
und genau. Es geht immer um Energie. Und ist viel zu wenig Energie da, dann geht's in den Katabolismus. Ist zu viel Energie da, geht's ja in die andere
Anabolismus von Fett.
Anabolismus von Fett. Und da ist auch jeder ein bisschen anders. Also viele kommen ganz gut klar, wie du gesagt hast, mit ein bisschen mehr Protein. Das macht ganz gut satt. Da sind gute Nährstoffe drin. Also die Nährstoffdichte geht nach oben und die Energiedichte eher nach unten. Andere kommen damit nicht so gut klar, weil sie sich dann wie so ein verdauender Tiger eben kaum mehr bewegen können.
permanent auf der linken Seite.
Aber also nicht zu viel an Kohlenhydraten sparen. Die braucht ihr im Training, auch im lockeren Training. Da muss jeder auch ein bisschen ausprobieren, was funktioniert für jeden.
Ja.
Und letztlich geht's immer um Energie. Also so Sachen wie viele Nüsse, Käse, Schokolade, also alles, was viel Energie hat, ist dann wahrscheinlich weniger günstig.
Ja, genau.
Chips natürlich, Pommes, also diese klassischen Fastfood-Sachen, süße Getränke haben wir genannt, die würde ich dann auf jeden Fall eher vermeiden.
Oder ihr müsst als Konsequenz ein Unbound-Race fahren, das geht natürlich auch.
Ich habe gleichzeitig auch in den beschriebenen Lebensmitteln nicht so wahnsinnig viele Nährstoffe, also ihr habt da keinen großen Vorteil davon. Aber Gemüse, Obst, Protein, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte sind vielleicht ein bisschen Kefir oder so, sind eine gute Idee, die das ganze Projekt dann unterstützen könnten.
Okay, top. Dann habe ich die nächste Frage. Wie lange braucht zum Beispiel Fast Carb und Slow Carb, bis es vom Körper verwendet werden kann? Also wir hatten früher mal die Aussage mal hier, nimm dein Gel jetzt, weil in einer halben Stunde ist es erst da.
Das geht viel schneller.
Genau, das dachte ich mir auch so. Nee, so, also das merke ich ja auch. Ja. Vor allem, wenn du halt schon leicht in Hungerass reinfährst, dann weißt du auf einmal, wie schnell das funktioniert. Fast Carb, Slow Carb, wie schnell ist es in meiner Muskulatur, wie schnell ist es im Fahrrad?
Also Fast Carb innerhalb, würde ich sagen, wir haben das jetzt nicht gemessen, aber innerhalb weniger Minuten und Slow Carb entsprechend deutlich langsamer. Aber das wollen wir ja auch.
Ja, genau.
Wir wollen ja eben nicht diese schnelle Energiefreisetzung haben aus dem Slow Carb.
Okay. Kurze prägnante Antwort auf die Frage. Wie finde ich die richtige Verpflegung, die keine Magenprobleme verursacht, in Klammern Laufen?
Das ist eine ganz gute Frage, haben wir vorhin auch schon im Gespräch gehabt, weil die meisten Läufer sich nicht verpflegen während des Trainings und deshalb die Probleme haben, wenn sie dann im Wettkampf anfangen zu verpflegen. Also ich würde als allererstes mal die entscheidenden Einheiten, also die sehr langen oder intensiven Sachen verpflegen und dann ein Train the Gut machen sozusagen und den Körper langfristig dran gewöhnen. Und das würde ich sagen, vermeidet so gut wie fast alle Schwierigkeiten, die dann bis jetzt aufgetreten sind. Also ich habe dann die Probleme nicht mehr. Und das ist eigentlich das A und O. Ich glaube nicht, dass ich auf 100 Gramm kommen kann. Mhm. Hängt dann ein bisschen ab von, wie hoch ist die Intensität, wie ist die Umgebungstemperatur, wie ist generell die sozusagen
die Versorgungsmöglichkeit vielleicht auch.
Versorgungsmöglichkeit, auch die Grundausstattung, also Genetik letztlich.
Ja.
Aber auf 60, 70 Gramm, 80 Gramm, das sollte von jedem machbar sein, auch beim Laufen. Aber eben unbedingt üben und im Training einbauen, was ja eigentlich auch wiederum für die Anpassung und das Training selbst nur Vorteile mit sich bringt.
Ja.
Entsprechend dann vielleicht über Slow Carb etwas weniger, klar. Und da werde ich vielleicht beim Lauf noch als weniger zu fester Nahrung greifen. Da gehe ich vielleicht dann auf 40 Gramm. Aber im intensiveren Bereich auf jeden Fall 60, 70, 80 Gramm, das sollte ohne Probleme möglich sein. Wir haben auch bei MON Sports viele Läufer, die viel übers Power Carb Heat machen, zum Beispiel Marathonlauf über die Gels, und da sehr gut zurechtkommen.
Ich muss auch sagen, ich hatte ich habe mich selbst versucht im Triathlon einmal, ich habe eine Mitteldistanz gemacht, hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht und habe dann im Laufen eine Gelflasche vorbereitet. Das heißt, weil wir gerade über die Versorgungsstrategien sprachen, Gel in eine, also 3-4 Gels in eine Flasche gedrückt, in so eine kleine Plastikflasche. Die kann man nochmal gut mitnehmen, die kann man in so einem Einteil auch mal rein verstauen. Du bist etwas unabhängiger von der Versorgungsstrategie unterwegs. Das heißt, du hast ein Setup, was für dich funktioniert. Da weißt du, das habe ich schon mal ausgetestet. Darf man gerne zu Hause vielleicht auf der Vereins-Tatanbahn auch mal ein bisschen austesten mit einer Verpflegungsstation. Wie ist das dann da? Hast dann deine Kohlenhydrate quasi in gelöster Form und Wasser gibt es immer. Und das kannst du eben dann hinterher kippen und kannst entsprechend auch die Flüssigkeitsmenge dann halt draufkippen, die es halt bräuchte für die Gels. Und da muss ich sagen, ist es ganz gut. Ich hatte auch ein paar Athleten mal empfohlen, gerade für so längere Sachen wie Radmarathon, Ötztal-Radmarathon, vielleicht so kleine Packungen fertig zu machen an Power Carb zum Beispiel, die man mitnehmen kann. Und bei Gravel Racing halt mit dem Trinkrucksack, dass man da halt teilweise schon etwas viel an Kohlenhydraten mitnehmen kann. Das heißt, seid oder versucht euch so autonom wie möglich zu machen von der Versorgungsstrategie vor Ort. Macht euch dort auch bekannt so ein bisschen mit dem, was es da geben könnte. Und wenn ein Radmarathon auf einmal nur eine Verpflegungsstation hat, wo dann irgendwie ganz normal Dextrose, Pulver gemixt in so einem Riesenbottich ist und du füllst es auf und dann merkst du halt, okay, da sind halt vielleicht maximal 30 Gramm drin, dann solltest du vielleicht in der Lage sein, vielleicht autonom davon zu reagieren. Das, glaube ich, ist nur ein guter Tipp für alle, die jetzt da mit so Verpflegungsstationen im Wettkampf ein bisschen strugglen. Simon Schmitz fragt, was sind so die Basics der Sporternährung, im Sinne, wie wir schon unser Training besprochen haben. Haben wir gerade schon viele Sachen abgeklappert, also im Sinne von, ich sag mal, das Kohlenhydraträtchen auf die richtige Position stellen, je nach Intensität und nach Trainingsziel, nicht zu sehr an Kohlenhydraten auch einsparen und das auch vergessen, entsprechend auch zuführen, gucken, dass ihr euer Steady State an Kohlenhydraten auch haltet, wenn die nicht da sind, gibt den Leitsatz, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, das darf man sich auch gerne mal mit hin und wieder merken, die genaue Erklärung, die kommt irgendwann an anderer Stelle, aber wenn das Feuer nicht über die Kohlenhydrate und die Fette gedeckt werden kann und ihr trotzdem immer weiter durchzieht, dann habt ihr den abgesprochenen Proteinabbau und das wollen wir alle möglichst vermeiden, deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr ausreichend Kohlenhydrate stets zu eurem Training zuführt und übertreibt es auch da wieder nicht in Panik Kohlenhydratversorgung ausarten, sondern das, was ihr halt dann braucht.
Ich würde vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen. Ich würde versuchen, auch aus allen Lebensmittelgruppen Lebensmittel einzubauen, zu integrieren. Mhm. Gut, manche mögen kein Fleisch essen, andere keine Milchprodukte, aber das kann ich dann schon irgendwo kompensieren und mir woanders die Nährstoffe holen. Aber generell ist es eine gute Idee, möglichst vielseitig die Lebensmittel auszuwählen, um da einfach eine gute Nährstoffversorgung zu haben. Wir haben natürlich das klassische Bild beim Ausdauersportler in der Regel oder klar, der Natur der Sache geschuldet, essen wir mehr als jemand, der sich nicht bewegt, weil wir einfach auch mehr verbrauchen und haben dann natürlich dadurch auch die Möglichkeit, mehr Nährstoffe aufzunehmen, auch mehr Mikronährstoffe aufzunehmen. Und eigentlich eine ideale Gelegenheit, auch das Training sozusagen gut zu verarbeiten und sich anzupassen. Wenn ich jetzt anfange, ganze Lebensmittelgruppen, also ich gehe jetzt mal zum Beispiel vor den Proteinen aus, wenn ich das komplett weglasse, dann fehlen mir diese Substanzen natürlich. Wenn ich mich nur von Nudeln mit Tomatensauce ernähre, dann habe ich eben auch entsprechend nicht die Anpassungsprozesse. Also vielseitig essen, von allem etwas, was gesunde Ernährung bedeutet, ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Also Gemüse, Obst sollte schon irgendwo bei jeder Mahlzeit irgendwo dabei sein oder zumindest eins davon. Ein paar frische Kräuter rein, ab und zu mal auch ein Stück Fleisch, ab und zu mal ein Ei, wo viele Nährstoffe drin sind. Gerne an Ruhetagen mal Nüsse, Hülsenfrüchte, sowas, also was man vielleicht an einem Hit-Tag nicht zuführt. Also da kann man sich ein ganz gut für sich individuell ein Paket sozusagen zusammenbauen. Und bei aller Sporternährung sollte man diese Basics auf jeden Fall nicht vergessen. Und die sind natürlich mindestens genauso wichtig, um eben die Anpassungsprozesse zu haben.
Genau, da reden wir vielleicht dann nicht von akuter Performance in Leistungsabgabe während der Einheit, aber dann halt von nachhaltigen systemischen Effekten, wie dann immunologische Stärke, also Immunsystem entsprechend ausgebaut, hormonelle Stoffwechsellage, ich mache mein Training und ich werde auch besser, Kaloriendefizit und ich nehme auch ab. Ich habe jetzt keine Schwächeanfälle, sage ich mal, während des Tages oder bin dauermüde von Training und Stressalltag. Also da ist man da entsprechend sich auch dann allgemein versorgt. Weil das sind so diese versteckten Sachen, die man vielleicht nicht direkt sieht, aber das ist ja das, was wir eigentlich erzeugen wollen. Natürlich durch das Training auch besser zu werden. Ich habe hier eine Frage, können Salz, Caps oder ähnliches Krämpfe bei intensiven Belastungen vorbeugen? Also Thema Krampf, wir hatten vorhin schon über Dehydrierung als Parameter gesprochen und Salzgabe in meiner Flüssigkeit, Salztabletten im Triathlonsport relativ verbreitet. Ist das, funktioniert das?
Kommt drauf an.
Ja, das sage ich auch immer.
Also an sich physiologisch ist es ja so, dass wir viel Salz im Körper gespeichert haben. Mhm. Also die Menge reicht normalerweise aus, also im Alltag auf jeden Fall und auch bei Belastungen, ich sag mal bis zu 4-5 Stunden, sollte das kein Problem sein. Wenn es darüber hinausgeht und wie gesagt, kommt drauf an, wenn ich sehr viel schwitze und auch ein Typ bin, das sieht man ja auch an den Salzkrusten am Trikot, der sehr viel Salz verliert, dann kann das Sinn machen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sogar eine Mehrbelastung bedeuten für einen Stoffwechsel, für die Nieren zum Beispiel, dann brauche ich das nicht oder zumindest nicht in großer Menge. Auf der anderen Seite unterstützt Natrium auch die Kohlenhydrataufnahme über den Darm, ist also generell keine schlechte Idee und deswegen auch in unseren Produkten enthalten. Also wir haben ja diese Heat-Reihe, wo etwas mehr drin ist. Das ist sozusagen für die Salzschwitzer gedacht und bei den anderen Produkten, wo es etwas weniger drin ist, das für die Nicht-Salzschwitzer gedacht ist. Und dann kann man das gut sich zusammenbauen. Aber prinzipiell viel hilft dann nicht viel. Also ich würde das nicht übertreiben. Also
Szenario Power Carb Heat. Ich bin dann von mir aus ein Medium-Salzschwitzer, habe mir aber Power Carb Heat schon reingezimmert, also tendenziell mit mehr Salz. Und dann haue ich nochmal eine Salztablette drauf. Flüssigkeitszufuhr erhöhen. Wir hatten Osmolalität gesprochen. Wir haben jetzt mehr, ich glaube Salz erhöht dann oder reduziert dann die Osmolalität im Sinne von, ich habe mehr Teilchen jetzt auf einmal in meiner Flüssigkeit. Lieber nochmal Wasser drauf oder worauf sollte ich achten? Oder
ganz ist genau, egal? Ja. Okay. Also letztlich Thema Krämpfe ist, ich glaube, da das kannst du nur bestätigen.
Mehrere Faktoren,
hat
ja.
Hat ganz viele Faktoren und Mineralstoffe stehen nicht an erster Stelle. Ja. Also erster Stelle würde ich sagen, die Belastung an sich.
Genau.
Also meistens eine ungewohnt hohe Belastung. Vielleicht ist man vorher eben nie eine Stunde lang so schnell gefahren und auf einmal wird das vom Körper verlangt und der Körper sagt dann, mach mal langsam und stoppt sozusagen da die, oder ist so ein Schutz des Körpers irgendwo auch. Kohlenhydratversorgung spielt eine große Rolle, Flüssigkeitsversorgung spielt eine große Rolle und dann würde ich erst auf die Mineralstoffe gehen.
Also genau, ich würde auch sagen, Salz ist nicht der erste Faktor, auch teilweise auch falsche Positionen auf dem Bike oder auch falsche Laufstile, die, also was heißt falsch, aber also nicht ideale Laufbewegungen oder Radbewegungen, die dafür sorgen, dass muskuläre Partien so stark beansprucht werden, sagen wir mal Stichwort Hamstrings oder Vastus Medialis oder innere, ja, oder die Adduktoren, meistens die im Finale dann krampfen, die so stark beansprucht wurden unterwegs. Das heißt einerseits adäquate Position und vor allem je nach Rennenbelastung auch gerne diese Intensitäten, hohen Intensitäten, wenn es geht, denn auch rausschneiden und vermeiden. Wir haben so häufig schon im Radrennen darüber mit Lennart gesprochen, über Efficiency im Rennen und unnötigen Antritten. Gerne die 1000 plus oder 800 plus Antritte aus so einem Radrennen mal rausschneiden und so effizient wie möglich, so sparsam wie möglich fahren. Und dann ist es nicht die Salztablette, die dich retten sollte, sondern halt vorher einfach mal die eingesparten Intensitäten und die, sagen wir mal, das Nicht-Beanspruchen deiner 2x-Fasern dauerhaft. Also das
Laktat spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, Thema Mountainbike, Crossen und so, vielleicht auch mal im Stehen trainieren, dass man diese Muskelpartien auch mal mit beansprucht, die dann wiederum Laktat verstoffwechseln können. Also deswegen kommt drauf an. Es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und einfach sich zu hoffen, ich esse jetzt mehr Salz oder füge mehr Salz zu und habe dann keine Probleme, ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
Genau, auf jeden Fall. So, wir hatten auch eine letzte Frage jetzt noch. Körperfettreduktion hatten wir gerade schon. Ermittlung des echten Kalorienbedarfs. Ich weiß nicht genau, was er jetzt als Vergleich dran zieht, weil er schreibt echt, aber Ermittlung des Kalorienbedarfs.
Sentiero.
Sentiero.
Also, wir haben
versucht, was ist der Hintergrund
da? Wir haben versucht, über die Software nach, sag ich mal, den aktuellsten Zahlen, was diesen Grundumsatz angeht, zu arbeiten, entsprechend des Körpergewichts und auch des Geschlechts zu differenzieren, zusammen mit Effizienzfaktoren in der Belastung. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Wirkungsgrad zunimmt, je intensiver man fährt, der Körper also ein bisschen effizienter arbeitet, also letztlich weniger Kohlenhydrate umsetzt. Und aus diesen zwei Faktoren können wir dann schon sehr genau ermitteln, wie groß der Energiebedarf an einem bestimmten Trainings- oder Wettkampftag ist. Mhm. Und wie gesagt, Körperfettreduktion, leichtes Energiedefizit. Man merkt das auch, früher hat man gesagt, und das glaube ich gilt immer noch, man geht mit einem ganz leichten Hungergefühl ins Bett und das ist das Energiedefizit, ja.
Ja,
und,
also nicht dieses Übervoll, ne?
Genau. Und versucht vielleicht auch tendenziell so in der zweiten Tageshälfte jetzt nicht den größten, die größte Energiezufuhr zu planen. Klar, der normale Berufssättige trainiert dann eher am Nachmittag, aber das, genau das wieder, also ich versuche das einfach gut vorzubereiten und dann nicht den größten Heißhunger dann nach dem Training um 21 Uhr abends zu haben, weil das ist natürlich dann Richtung Erholung und generell Stoffwechsel, Körperfettreduktion schon nicht ideal.
Ja, genau. Ja. Auch nochmal eine Orientierung, die ich von einem Athleten mal bekommen hatte, das fand ich gar nicht so, so doof. Er meinte, in der Phase, wo ich zu starke Kaloriendefizite hatte, sind Fingernägel und Haare nicht mehr so schnell gewachsen. Auch ein sehr, sehr interessanter Indikator auch für alle da draußen, die dann das vielleicht schon mal bei sich gemerkt haben. Wenn, ich sag mal, Haare und Fingernägel noch weiterhin wachsen und sprießen, dann kann man auch davon prinzipiell davon ausgehen, dass es auch erst einmal der Stoffwechsel soweit gut läuft, beziehungsweise wenn das Gegenteil eintritt, dann fehlt eurem Körper was und dann könnt ihr keine Anpassung der VO2 Max an einem Luxusgut eures Körpers, was man nicht erwarten kann, dass er das in den Vordergrund stellt, könnt ihr nicht erwarten, dass das passiert, wenn allein sowas wie ein Fingernägelwachstum schon reduzierter ist.
Vielleicht kann man es noch weiterführen, wenn ich es natürlich übertreibe und das über lange Phasen mache, habe ich Anpassungen in Richtung Schilddrüse, im schlimmsten Fall Knochendichte, natürlich Muskulatur, alles, was irgendwie Sehnen, Bänder und so angeht, also wir sprechen ja auch über Laufsport oder vielleicht auch Spielsport, wo das ganz wichtig ist, dass das alles intakt ist und funktioniert und sich auch anpasst. Also wie gesagt, zu großes Energiedefizit, das ist immer riskant und das würde ich nicht empfehlen. Ne?
Ich hatte mal eine Phase, wo ich Low Carb ausprobiert hatte. Welche Ausdauersportler nicht? Ein paar Wochen waren es nur überschaubar. Interessant als Erfahrung da wirklich, also 6-Stunden-Einheit ohne Essen, gar kein Problem. Also eine lockere Lit-Einheit, gar kein Ding. Auch so bis 250, 280 Watt oder was, war auch gar kein Ding. Es war alles super. Ich hatte das Gefühl, cool, ich bin richtiger Diesel geworden. Ich kann das den ganzen Tag fahren. Hatte aber ab Woche 1 danach hatte ich schon irgendwie latent Dauermuskelkater und ich glaube, da habe ich auch permanent einfach Protein abgebaut und ich habe mich vorher nachher gewohnt, es waren glaube ich schon 4 Wochen allein, die gereicht haben, dass ich 3 Kilo verloren hatte, aber den gleichen Körperfettanteil beibehalten habe, also natürlich erstmal Wasser verloren habe und zum Teil einfach Muskelmasse. Ich hatte Dauermuskelkater, ich konnte keine Intensität fahren, größer 300 Watt, da kam nichts. Es war wie müde morgens aufstehen, da kam nichts raus und ich glaube auch, das war nicht zielführend.
Ja, ich glaube, physiologisch ist ja auch nicht nur eine Maximierung des Fettstoffwechsels das Ziel. Also man will ja vielseitig, also wir sprechen jetzt auch nicht über eine 24-Stunden gleichmäßige Abgabe, die ich haben will, sondern bei den meisten ist ja eine sehr intermittierende Leistung gefragt, also rauf und runter und hochintensiv und weniger intensiv und ich zerschieße mir dadurch irgendwo den Kohlenhydratstoffwechsel, wenn ich mich so ernähre und nur langsam trainieren kann, dann fehlt der obere Teil und ich gewinne halt das Rennen in der Regel nicht im Fettstoffwechsel.
Ja, bei den seltensten Belastungen, außer vielleicht bei Badlands. Genau, Leute, also die VO2 Max jetzt als Indikator dafür, je nach Anforderungen nicht immer auf den niedrigsten Wert zu drehen, weil das ist gar nicht unbedingt zielführend. Okay, damit würde ich einfach sagen, haben wir schon richtig viel gequatscht heute. Das war ein toller Inhalt. Danke, Robert, dass du da warst.
Danke dir.
Uns, glaube ich, allen hier extrem viel weitergebracht. Auch mir jetzt gerade nochmal in der Session der individuellen Betreuung. Wenn ihr noch weiter Fragen habt, dann schreibt sie uns doch gerne rüber. Wir können gerne schon so ein paar Fragen beantworten und gerne auch an Robert weiterleiten. Dann kann er sich mit den ganzen Thematiken beschäftigen. Also schreibt uns fleißig weiter eure Fragen. Probiert MON Sportsprodukte aus. Wir haben ja gerade die zahlreichen Produkte nochmal angehauen, was es da alles gibt. Und es gibt viele zahlreiche Athleten, die diese Produktpalette sehr, sehr gut finden und wo es wirklich funktioniert. Auch da individuelle Verträglichkeit. Probiert es aus, macht eure Erfahrungen damit. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, diese Podcast-Folge natürlich anhören. Wenn du bis hierhin gekommen bist, dann weißt du schon, was du machen sollst. Falls du immer noch nicht ganz sicher bist, schau es auf der MON-Sport-Seite einmal vorbei. Da gibt es den, ich habe ihn gerade Carb-Calculator genannt. Da kannst du einmal schauen, welches Training du verfolgen möchtest, wie viele Kohlenhydrate du zuführen solltest, welche Produkt da geeignet wäre. Und dann gibt es auch zahlreiche nochmal im Wissenschaftsbereich Blogartikel, die euch nochmal ein bisschen erklären, worauf es ankommt. Und ich denke, Robert wird uns wahrscheinlich irgendwann nochmal besuchen und werden wir nochmal die zweite Runde Fragen stellen. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Macht's gut bei eurem Lit-Training. Denkt an die Kohlenhydrate, denkt an die Proteine danach. Schaut auch auf science.cc mal vorbei. Demnächst auch ein paar neue Blogartikel. Auf YouTube die Science Masterclass natürlich. Auch demnächst mit mehr Inhalten zur Kohlenhydrataufnahme und Kohlenhydratverbrauch. Damit lernen wir jede Woche montags immer neue Inhalte kennen. Abonniert den Kanal hier natürlich für neue Folgen im Podcast-Bereich. Und auf Instagram seht ihr auch mal die aktuellsten Sachen, was bei uns abgeht. Dann, Robert, es war mir eine Freude, hat Spaß gemacht.
Ebenso, danke dir.
Und wir sehen uns bei einem der nächsten Events. Ich freue mich.
Ciao.
Ciao.